Superflex, PPR, Tight End Premium, Breece Hall oder Trey Lance?
Breece Hall.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, die Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, da sitzt er da, den Werder-Sieg am Wochenende im Nacken quasi. Und ja, ich glaube, da an der Front sieht es gut aus, oder?
Ja, ein Punkt noch und dann ist der Aufstieg gesichert.
Irgendwie den Punkt gegen Jan Regensburg zusammen.
Ja, man meint immer, ne, unter normalen Umständen sollte das kein Problem sein, aber also am Wochenende gegen Aue, am Ende war es ja 3-0, aber das war auch ein Arbeitssieg. Das war alles andere als ein leichtes Ding.
So, auch die Jungs haben jetzt eine Woche Zeit, drüber nachzudenken, dass ihnen genau ein Punkt fehlt. Ja. Und ich weiß selber, ich hatte gestern mein erstes Tennismatch der Saison und ich habe ja letztes Jahr komplett verpasst wegen Bandscheibe. Und das war, ich habe direkt im Einzel, ich meine, ich habe immer einen Satz gewonnen, da war ich schon relativ, war ich schon voll zufrieden mit mir und meiner Leistung, dass es schon wieder so gut geht. Aber dann ging es in Match-Tiebreak und das ist auch, das ist einfach nur eine Psychonummer. Das merkt man, wer schafft es in dem Moment einfach weiter normal sein Spiel durchzuziehen und der andere, oder oftmals ist es halt so, dass einer einfach dann das Nervenflattern bekommt und dann geht es gar nicht mehr so sehr. Du hast den zweiten Satz dominiert und gewonnen und dann geht es in den Match-Tiebreak und plötzlich hat der andere, also spielt der andere wieder besser. Das ist einfach, ich glaube, in solchen Situationen, die wo Werder jetzt drinsteckt, da geht es halt darum, deine Nerven zusammenzuhalten und gar nicht mehr, scheißegal, wie Regensburg bisher performt hat. Du spielst eigentlich gegen dich selber.
Ja, natürlich, total. Das ist ja immer dieser psychologische Effekt, du musst, und der andere kann befreit aufspielen. Ja. Und wenn du 2-0 in Führung liegst, dann bricht so ein Gegner in der Regel auch auseinander, weil die sich dann sagen, naja, ist eh egal. Ja. Aber bis dahin, bis dieses 1-0 zu schaffen, das ist halt immer das.
Absolut. Ist, ne? Bis dann die Sicherheit reinkommt und dann kannst, also ich meine, wenn das 1-0 fällt und du schaffst irgendwie, das bisschen Euphorie in der Truppe ausbricht und ein bisschen Sicherheit ist da, dann können die den auch, kann das ein 5-0 werden auf einmal, weil so ein Druck abfällt.
Ja.
Aber ja, wenn es lange 0-0 steht, dann klar, dann wird der Bremsstreifen in der Hose immer länger.
Das ist immer so. Ja, also das hat man auch am Wochenende gemerkt, das war, also am Anfang war das echt zittrig. Naja, hinten raus wurde es dann besser, aber...
Ja, ja, ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, wir können nächste Woche dann gemeinsam hier Werder zum Aufstieg gratulieren.
Und hoffe ich auch.
Wir verfolgen es closely am Wochenende.
Würde ich auch sagen, mal sehen, ob du dann die Folge alleine aufnehmen musst, wenn ich mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus liege oder sowas.
Also... Ja. Als würde dich ein Herzinfarkt im Krankenhaus vom Podcasten abhalten. Ja, gut, das kann nicht sein. Also, dann muss halt die Freundin das Mikro ranfahren und so.
Höchstens das WLAN im Krankenhaus oder sowas.
Ja, das kann sein. Aber ja, da machen wir uns mal keine Sorgen. Wir hören dich auf jeden Fall nächste Woche. Und wir sind auch optimistisch, was Werder angeht. Man muss auch mit Optimismus rangehen.
So ist es.
Genau, so sieht's aus, so an der Fußballfront. Deswegen sehr positive Stimmung. Gleichzeitig sind die Rookie-Trades sag ich schon, ich bin schon voll im Thema der Folge drin. Die Rookie-Drafts weiter, da kommt einer nach dem anderen. Und es gibt auch ein paar Ligen, da startet er bei mir erst nächste Woche. Und einerseits bin ich auch dankbar drum, weil dann freue ich mich auch nächste Woche noch, dann hat man das immer noch zu tun, es ist nicht zu viel. Auf der anderen Seite wäre ich auch schon heiß, wirklich jeden zu starten und zu picken, zu traden und so weiter. Das ist echt eine geile Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt am Wochenende, ich weiß gar nicht, ich glaube 8 Stück, die gleichzeitig gelaufen sind, dann dazu 2 Startups und dazu die JIT-Drafts, die 6, also von daher, das ist schon, ist das schon heftig, ne? Also wenn du gefühlt und ich hatte jetzt nicht so wenig Picks, wenn du gefühlt immer irgendwo on the clock bist, beziehungsweise in Verhandlungen und so, das ist schon Wahnsinn.
Ja.
Also, ja.
Ja, gut, hier in der JIT auch dann gibt es noch die Diskussionen rund um 3.13. Das ist eh das Beste. Das dann zu schaffen, dass derjenige, der an 4.01 pickt, versteht, dass er dann kurz pausieren muss,
Ja.
bis 3.13 gepickt ist. Ja, genau. Also mein Handy explodiert auch komplett. Ich bin ja auch in allen JIT-Ligen als Co-Commish mit drin. Das ist Wahnsinn. Also am laufenden Band, jede Minute gefühlt, kommt irgendein Pick rein. Und das ist schon verrückt. Und ich glaube einfach, alle rundrum gibt ja richtig geil. Es gibt ja noch den JIT 6 Startup. Da ist ja auch geil. Ivan Sorensen schreibt immer ein bisschen, der begleitet das noch journalistisch und schreibt immer so ein bisschen, welche Spieler gehen, eine kleine Story dazu und so. Und das ist echt ganz lustig. Also
Ja.
ich verfolge alles.
Ja, ist schon cool auf jeden Fall. Also da geben sich echt die unterschiedlichsten Teilnehmer Mühe. Martha hatte da ja auch einen riesen Artikel zu JIT 1, so ein
Oh
bisschen über den
ja,
Verlauf
richtig.
geschrieben und so weiter. Das war schon echt cool.
Genau.
Ja, macht auf jeden Fall Spaß mit den Leuten und da ist immer was los
Dabei
in
fällt
dem
mir
Sport.
auf, auch unsere Dynasty Diaries gehören mal wieder dringend abgedatet.
Ja.
Gerade jetzt auch mit dem ongoing Rookie Draft. Du hast da ja zuvor das zugeschlagen, ganz am Anfang, mit dem man den wir hier im Eröffnungsstatement, in der Eröffnungsfrage mit dabei hatten. Ja, genau. Dementsprechend, da das kommt auf jeden Fall als To-Do hier noch auf meine Liste Dynasty Diaries
Die
einen
Offseason ist lang.
Punkt gegeben. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber Rookie Draft, das will doch jeder jetzt hören. So, damit brauchst du jetzt im Juli auch nicht mehr um die Ecke kommen, wie der Rookie
Nein.
Draft lief. Deswegen.
Das stimmt,
Gut.
ja.
Ja, so sieht's aus. Ansonsten, wie zufrieden bist du denn mit deiner Ausbeute bisher? Also, jetzt haben wir schon gesagt, Breece Hall ist da zu dir gewandert in der JIT. Ansonsten, ich habe deine Übersicht, die du so ein bisschen heute mal gemacht hast, welche Spieler du wo gedraftet hast, gesehen. Breece Hall, das war nicht dein einziger Share. Bist ganz
Nee.
zufrieden mit deiner Ausbeute, oder? Die du da an Land ziehen
Ja.
konntest.
Ja, bislang lief das alles echt gut. Also ich muss sagen, ich hatte befürchtet, dass es ein bisschen. Also was tatsächlich C läuft, ist den 1-1 wegzutraden. Ich habe, glaube ich, 7-1-1 gehabt oder sowas. Also entweder tatsächlich durch, ja, nennen wir es mal Tanking oder durch Trades. Und bislang bin ich noch keinen Share losgeworden. Niemand ist so richtig bereit. Also ich glaube, die Leute verstehen noch nicht ganz, was Breece Hall in 3 Monaten wert ist.
Naja, man muss jetzt auch sagen, natürlich fällt es dir schwer, du nimmst ihn auch über Trey Lance in der Eingangsfrage. Das ist halt.
Ja, aber die Angebote waren auch immer schlecht. Also die waren, selbst wenn ich ihn sehr viel niedriger genommen hätte, noch viel zu schlecht.
Ja,
Das war wirklich
gut.
wahnsinnig.
Okay, klar, sind wir schwierig, glaube ich, für so ein, also, oder ist manchmal schwierig, so ein Pick dann auch loszuwerden. Ich gebe dir recht, ich selber versuche auch eher 101 zu kaufen. Meistens scheitert das ein bisschen daran, dass ich auch dann an, natürlich, man muss dann auch dahin, meistens muss man dahin gehen, wo es weh tut und muss sich gefühlt einen zweiten Arm abschneiden, dafür, dass man dann Breece Hall dazu bekommt. Aber du bekommst halt auch Breece Hall dazu, darf man auch nicht vergessen. Also, ja, in einer aktuell laufenden Verhandlung geht es so ein bisschen um Justin Fields und ich habe heute mal wieder einfach reingeguckt, so Justin Fields, es fällt mir so schwer, den Mann zu verkaufen, auch wenn die Umstände in Chicago schwer sind. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe auch Bauchschmerzen.
Ja.
Aber der Typ ist, glaube ich, einfach, ich glaube immer noch daran, dass er eigentlich an 102 hätte gehen sollen im letztjährigen Draft. Und wenn ich mir die Rookie-Saisons anschaue von den ganzen Jungen, dann sieht seine definitiv nicht am schlechtesten aus.
Nee, das nicht. Aber er hat jetzt von allen Rookie-Quarterbacks meiner Meinung nach die schwächsten Umstände. Selbst Davis Mills hat bessere Umstände meiner Meinung nach.
Okay, gut, den hätte ich jetzt mal rausgelassen aus der ganzen Saison.
Ja,
Ja,
nicht,
aber
dass Davis Mills jetzt über
ja.
Justin Fields, ne, keine
Nee,
Frage,
ja.
aber selbst der
Klar,
hat bessere
klar.
Umstände.
Ja, klar. Das stimmt natürlich, aber ich weiß auch nicht, die Umstände waren letztes Jahr auch schon brutal schlecht.
Klar.
Und ich habe ihn halt gesehen, keine Ahnung, vielleicht ist das auch, wie er da gegen die Niners gespielt hat oder gegen die Steelers gespielt hat. Das ist so unfassbar gut gewesen. Also für einen Rookie halt. Dass ich echt sage, wow. Ist auch, ich habe, was habe ich wieder gesehen heute auf Twitter? Justin Fields ist neben Mac Jones der einzige Rookie-Quarterback, der eine positive oder ja, der mehr Turnover, mehr Big-Time-Throws gehabt hat als Turnover-Worthy Plays in seinem Rookie-Jahr. Und das ist halt, also das ist schon eine recht aussagekräftige Metrik, wenn wir in die Vergangenheit schauen und die Top-Quarterbacks anschauen. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe dir völlig recht, die Umstände sind horrend in Chicago. Wenn er die, also wenn er es in Chicago schafft, dann muss man sagen, dann steht eine Hall of Fame-Karriere nicht sehr im Wege.
Nö, das kann man wohl so sagen. Also wenn der nächstes Jahr eine mittelmäßige bis gute Saison spielt, dann muss man schon wirklich den Hut ziehen. Ja. Das wäre wirklich absurd. Ja, aber wie gesagt, völlig unverständlich für mich auch, dass Chicago mit den ersten beiden Picks die Defense adressiert, nur weil sie jetzt einen defensiven Headcoach, also ich habe den defensiven Headcoach schon nicht verstanden. Das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Und
Überfluss ist das, oder?
Ja. Und das, also alles, was ich da so sehe, ist das die nächste Franchise, die den Quarterback verheizt und dann wieder ein paar Jahre in Folge mit dem ersten Pick dasteht.
Könnte sein, aber ich glaube halt dafür. Ja, das ist so mein Gefühl. Ich glaube, Justin Fields ist zu gut dafür.
Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich.
Ja. Let's see. Gut, genau, so viel dazu. Ansonsten, ja, abgesehen von Breece Hall, du hast ein paar My Guys, glaube ich. das wird auch klar immer in so einer Verteilung. Also wer steht sonst häufig bei dir am Ende im Team?
Ja, Kenny Pickett. Ich habe es ja schon gesagt. Also man muss sagen, also in den Top 5, ich nehme ihn je nachdem. Ich will immer so probieren, so ein bisschen Balance auch reinzubringen, wen ich so nehme. Aber sobald er aus den Top 5 rausfällt, würde ich auch immer irgendwie probieren, oder wenn ich dann irgendwo einen Pick in der Range habe, probieren, für ihn ein bisschen hochzukommen oder einfach warten, dass er zu dir fällt. Also meiner Meinung nach, wenn du ihn nach 1.06 bekommst, ist es immer ein absoluter Steal. Also in der Range, glaube ich einfach, der wird mehr wert sein als jeder der Receiver in der Range.
Ja. Ja, selbst wir haben ja einen Kenny Pickett-Deal abgeschlossen. Ja. Ich war an 1.08 dran und da fiel er noch zu mir. Am Ende hast du mir da mit Elijah Moore und ich sage, ja gut, für mich ist ein leichtes Upgrade noch von, ich habe Dak abgegeben, du hast mir das schon Watson gegeben. Das war noch ein leichtes Upgrade, trotz der Unsicherheit, der Legal Issues, die noch da sind. Ja, aber im Prinzip habe ich Elijah Moore mehr oder weniger für den 1.08 bekommen und ja, das fand ich dann, war dann auch okay für mich als großer Elijah-Fan. Wenn ich mir überlege, dass Garrett Wilson meistens an 1.05 geht. Ja, ich weiß nicht, warum Garrett Wilson mehr wert sein soll als Elijah Moore. Das ist halt so.
Naja, weil er ein Top-10-Pick war.
Ja, mag sein.
Also,
schauen wir mal, ob die Production von Garrett Wilson dann auch besser wird als die von Elijah Moore.
Ja, wer war denn für dich so derjenige, den du gerne häufig gepickt hast, beziehungsweise vielleicht auch den, wo du gerne noch ein paar mehr von gehabt hättest oder weniger?
Ja gut, also weniger, also mein größter Schmerz ist immer, wenn Jahren Dotson zu mir fällt, also auch wenn es irgendwann wird, dann crazy tief, 301, also auch in der IDP-Liga habe ich ihn dann genommen und habe ihn aber direkt weiter verschifft für den 23 Second. Ich habe ihn wirklich nur deswegen genommen, um ihn direkt wieder zu verkaufen. Ansonsten bin ich da krass niedrig bei ihm. Das Gleiche so, also generell diese Range 1.10 bis 1.12, 2.1, die tut richtig weh, weil ich die Spieler, die man da value-technisch eigentlich nehmen muss, mit Watson, dann James Cook und Jahan Dotson, die gehen da ja so nach ADP normalerweise. Die mag ich eigentlich alle nicht besonders gern. Und deswegen, da tut es mir immer ein bisschen weh zu picken. Ansonsten positiv, also ich versuche immer Sky Moore irgendwie zu bekommen und ich habe mir wieder mal selber in den Fuß geschossen. Ich bin ja eben nicht der größte Garrett Wilson Fan. Auf der anderen Seite sehe ich halt das Upside von Sky Moore deutlich höher und habe mich richtig selbst outsmartet und an 1.06 Garrett Wilson genommen und nur, also weil ich an 1.08 wieder dran war und dachte mir, ja 1.07 nimmt safe Jameson Williams und dann nimmt der Hund einfach Sky Moore. Und und ich stehe dann mit Jameson Williams da, den ich gar nicht will. Also ja, das war ein kleines Problem. Ansonsten David Bell, den muss ich natürlich auch noch honorable mention. David Bell und Wandale Robinson, das sind so meine Receiver, die ich in Runde 2 immer versuche zu bekommen.
Ja. Ja, das klingt doch nicht schlecht.
Genau.
Das ist doch gut. Ja, ich kriege auch irgendwie viele James Cook Shares, muss ich sagen.
Ja.
Hätte ich so auch nicht mit gerechnet. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe noch keinen George Pickens Share.
Ja, stimmt, stimmt. George Pickens, er ist mir halt ein 1-10. Ich finde das immer ein bisschen früh irgendwie. Aber an und für sich muss man den, finde ich, auch noch ganz okay. Und das ist aber auch einer, der geht halt immer an 1-10 gefühlt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so Erfahrung der kleinen Sample Size ist, aber der geht dann auch immer sofort, wenn Olave vom Board ist.
Ja, spätestens so 1-11. Ich habe auch schon Watson vor ihm gesehen, aber in der Regel, so in der Range geht er auf jeden Fall zwischen 1-10 und 1-12.
Ja,
also da muss ich mal gucken, aber bislang, und das hat mich eigentlich auch stark verwundert, ich konnte eigentlich alle, also wir haben ja auch noch mal drüber gesprochen, so, ich habe eigentlich alle Picks, wenn Kenny Pickett nicht auf dem Board war, zwischen 1-7 und 1-12 wegtraden können.
Ja, kommt halt immer drauf an, für was, gell? Also viel Value ist es nicht.
Also ich habe immer ganz gute
Deals bekommen. Also, gut, ja, kommen wir dann, vielleicht kommen wir ja später noch dazu. Also einen weiß ich ja, einen hast du gemacht, über den sprechen wir heute noch in unserer Folge. Ansonsten, ja, also du meinst jetzt eher für Wets oder für dann...
Ja, für Wets, ja, für Wets, ja, richtig.
Ja, das geht schon ganz gut. Das muss, da gebe ich dir recht. Da muss halt dann das Roster dazu passen, das man dann gerade hat. Aber gerade wenn man als Contender sein Team, sein Pick vielleicht behalten hat und jetzt dann 1-10 oder 1-11 Pick, kann man schon einen ganz soliden Wett bekommen.
Ja.
Würde ich dir recht geben.
Also, ja, ich hab unter anderem mal für Waddle getradet, für Bateman getradet und solche Sachen. Also,
ja,
das war echt. Also, wie gesagt, hätte ich so vor dem Draft nicht mit gerechnet, dass das doch wieder geht.
Ja.
So gut.
Genau. Okay, gut. So viel, so ein bisschen zum Einblick in die Rookie-Drafts. Phil, wo kann man uns denn jetzt irgendwie, sag ich mal, folgen, unterstützen, wie auch immer? Legen wir unseren kurzen Werbeblock ein, so bevor wir dann die Folge 100% Hörertrades beginnen.
Ja, genau. Also folgt uns gerne bei Twitter. @DynastyFlow mit PH, dir @49erFlow, mir @Phil81190 und joint auch gerne unserem Discord-Channel. Du hast es ja gerade schon angeteasert. Heute werden wir sehr viele Hörer-Trades, weil sich da über die letzten Wochen einiges aufgestaut hat, behandeln. Und die könnt ihr uns gerne im Discord-Channel schicken. Und ja, oder auch bei Twitter. Ne, da sind wir offen und probieren die dann möglichst hier zu beantworten, wenn es sich anbietet. Natürlich könnt ihr uns auch finanziell unterstützen, Flo.
Genau, wenn euch das gefällt, dass wir auch individuell auf euch eingehen, quasi hier mit den Hörer-Trades und so, wenn ihr da gerne was schickt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das vielleicht auch mal gelegentlich honorieren könnt. Und falls es bei euch finanziell möglich ist, nehmen wir gerne eine kleine Entschädigung entgegen, entweder bei patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. Gibt jetzt auf Patreon schon einige treue Hörer, die uns da unterstützen, die auch hier, ja, gar nicht alle unbedingt immer Sachen reingeschickt haben und auch sich gar nicht mal immer bei uns melden wegen Tipps oder so. Aber natürlich zum Teil auch solche Leute. Freut uns auf jeden Fall riesig für jeden Unterstützer, den wir da haben. Und ja, danke dafür und weiter so.
Ja, auf jeden Fall. Coole Sache. Auch die Tage habe ich so ein paar gute Zuschriften bekommen, wo sich Leute bedankt haben, dass wir immer so coolen Content machen und dass wir immer voll da bei der Sache sind und sowas. Und dafür auf jeden Fall auch nochmal danke.
Mega.
Freuen wir uns natürlich cool. Auch immer drüber. Ne? Also,
ja.
Oder auch wenn es, ich sag mal jetzt, ne, es muss ja nicht immer finanziell sein, wenn ihr sagt, ey, ich will den Jungs mal irgendwie was Gutes tun, habe aber keine Kohle, dann schreibt eine Review, ne, dass es zum Beispiel auch hilft uns auch. Oder schreibt einfach irgendwie Feedback, ob nun im Channel oder persönlich, wie auch immer. Freut uns.
Ich hab gesehen, bei Spotify ist unser Rating abgestürzt von der 5,0 auf die 4,9.
Ey.
Aber Andererseits, jetzt sind wir wirkliche 49ers. Also, das.
Das warst du selber, hä?
Huh? Genau. Ich habe so eine 0-Sterne-Wertung reingetan, dass wir auf 4,9 steht.
Eieiei.
Genau. Ja,
Gut.
nee, also wollt ihr Phil glücklich machen, dann schiebt das zurück auf die 5,0. Dann ist ihm auch geholfen.
Ja, bitte.
Könnt ihr uns natürlich auch bei Apple Podcast eine Review, glaube ich, machen. Da bin ich jetzt nicht so firm, denn ich bin ein alter Android-User. Aber das freut uns dann natürlich auch.
Ja, genau.
Genau, übrigens eine, da muss ich einen kurzen Shoutout, wir haben von einem Hörer auch das als Dankeschön so für unsere Arbeit mal, da hat er selbst sich viel Arbeit gemacht und ADPs beziehungsweise Rankings zusammengestellt und so eine Übersicht gemacht, das dann mit uns geteilt. Und sowas war natürlich auch cool, das mal anzugucken. Und wenn ihr so irgendwas macht und uns da dann unterstützt, ist das natürlich, also freut uns das auch sehr. Und danke an der Stelle nochmal. Ist jetzt natürlich, also wir wollen euch oder mein Anspruch irgendwo mit dem Podcast ist es natürlich, euch mein Ranking zu geben. Das heißt, meinen eigenen Prozess zu machen und gar nicht zu viel Input von woanders herzuholen oder da Rankings zu kopieren, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz ist es eine coole Übersicht, um auch damit zu arbeiten, wo gehen wann welche Spieler und so weiter. Also das war einfach trotzdem super hilfreich und cool, dass das einfach mit uns geteilt wurde. Danke dafür.
Ja, genau. An der Stelle dann vielleicht noch mal ein letztes Dankeschön auch an Tino Saurier, der die ADP immer gemacht hat oder immer noch macht, sowohl vor dem Rookie Draft und jetzt auch danach. Ich glaube, insgesamt hat er jetzt irgendwie 140 Mock Drafts gemacht oder sowas in den letzten Wochen. Also absolut insane. Und Shoutout an der Stelle auch, Tino. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das hilft allen sehr.
Tino, bester Mann, wirklich, richtig geil. Auch die Mockdrafts haben Spaß gemacht. Ich persönlich, jetzt langsam merke ich auch so, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Bock, in so Mocks reinzugehen. Weil ich werde sowieso nur frustriert. Dann gehe ich an 206, bin ich dran und da ist David Bell da. Und in jedem Pick, also in jedem Draft, wo ich dabei bin, dann muss ich immer an 203, 202 irgendwie wegreachen, weil ich schon sehe die Kandidaten, die hinter mir picken. Da weiß ich schon ganz genau, den love ich jetzt nicht mehr an 207 fallen lassen. Es ist ein einziger Pain.
Ja, das ist so. Hey, genau, so langsam. Ich muss auch sagen, natürlich, wenn du auch in 10 Drafts irgendwie on the clock bist, dann brauchst du keinen Mock-Draft mehr dazu. Dann hast du, glaube ich, alles insgesamt. Ne? Aber natürlich, wie gesagt, gibt auch welche, die haben vielleicht nicht so viele Drafts und haben die vielleicht auch erst später und sowas. Dafür natürlich ideal. Macht da noch
Vorbereitung mit. Auch wenn ihr Startups macht, zum Beispiel nach wie vor. Vor einem Startup kann so ein Rookie-Mock auch nochmal was bringen, weil wenn in der Regel werden die ja jetzt mitgedraftet, die Rookies, und dann, um da nochmal ein besseres Gefühl zu kriegen, falls ihr halt noch nicht so tief drin seid in der ganzen Materie. Finn und ich, wenn du halt so viel Ligen spielst, dann wir kennen die ADPs mittlerweile schon. Wir wissen, wann welche Spieler normalerweise gehen. Und das ist natürlich auch nicht bei jedem so. Deswegen bringt echt was, diese Mocks zu machen.
Ja, mittlerweile kennt man es auswendig. Ja. Top 36.
Ja. Das ist so. Okay, cool. Ja, daher nochmal danke an Tino. Und damit können wir dann jetzt auch wirklich rübergehen zum Thema der Folge. Und ich bin sehr gespannt, wie lange wir brauchen, Phil. Kurz wir das irgendwo halten können, noch, also so, um es halbwegs im Rahmen halten zu können, so muss ich sagen. Oder ob es jetzt hier komplett eskaliert, zeittechnisch. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge, finde es spannend. Und wir starten mit einem Deal. Ja, das ist ja gleich schon, also so eine, mit einem kontroversen Deal oder einer kontroversen Situation hier. Der kommt von Baker 46. Und er sagt, die beiden Trades sind als ein großer zu verstehen, ist eine 12er Superflex PPR to Tight End Liga. Die 23er Picks werden wohl late sein. Bevor ich den Deal jetzt vorlese, sehe ich gleich mal einen Punkt dazu. Da antwortet nämlich Mr. Krabs. Es ist die bereits bekannte to Tight End Liga. Ich war der Trade Partner. Dazu muss als Hintergrund bekannt sein, dass das erste Angebot eigentlich für Goddard und Monty gedacht war, ich mich aber verklickt hatte. Als Kompromiss zur Auflösung der Situation entstand der zweite Deal. Das wurde offen zwischen Baker 46 und mir kommuniziert. Ansonsten hätte ich mein 101 nicht getradet, aber Strafe muss sein für die Schusslichkeit. So, jetzt schauen wir uns mal den Deal an. Was hat Mr. Krabs hier bezahlt? Einmal hier für Dallas Goedert alleine bezahlt er einen 23 First, Second und Third und einen 22 und den 22 204 und 501. Ja, ich glaube, dass der lopsided ist, das brauchen wir jetzt hier nicht auflösen, oder? Also selbst in der Two-Thailand-Liga.
Ja.
Und da, also, ja, genau, der ist, genau. Und dann kommt der zweite Deal hinterher. Und hier bekommt Mr. Krabs dann David Montgomery und den 106 für Foster Moreau und den 101. Phil, was sagst du jetzt zu der Situation?
Ja, also erstmal zu der Situation, wenn man sich da verklickt, ne? Dann sollte man vielleicht auch einfach miteinander sprechen und irgendwie, keine Ahnung, bei so einem offensichtlich, wenn so viel Overvalue ist, dann sollte man den vielleicht auch einfach rückgängig machen. Ne? Also das wäre so mein Vorschlag. Ja, grundsätzlich ist das hier natürlich auch in der Two-Time-Liga. Was ist Dallas Goedert da wert? Also schon ein First-Round-Pick in 22, das glaube ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich sogar ein mit First-Round-Pick irgendwie 1-7 oder sowas, ist er wahrscheinlich schon wert in der Two-Talent-Liga, aber ja, ist natürlich trotzdem eine Menge Holz, ne, für ihn. Und ja, wenn du dann noch liest, also 23 First, 1-0-1, 2 Second-Round-Picks, 1 Drittrunden-Pick, 5-0-1, gut, Foster Moreau selbst in 2-Talent-Ligen, naja, aber das ist schon eine Menge für Goddard und Monty und den 106 aus meiner Sicht.
Ja, ich finde es auch zu viel und ich muss da auch sagen, also Baker 46, du schickst uns die Deals ja sogar, also es ist ja, ich gebe jetzt Feedback an dich, das macht man nicht. Das ist einfach aus meiner Sicht, wenn mir jemand schreibt, hey, ich habe mich verklickt, ich wollte noch Monty haben, dann gib ihm doch einfach hier noch Monty drauf, wäre doch trotzdem ein fairer Deal gewesen eigentlich. Also ein First, okay, dann verlangst du noch ein bisschen was drauf oder so, aber boah, also dann sich auch noch quasi, weil dann geht's jetzt los, dann gibt's auch noch Breece Hall für Monty und den 106. Also Breece Hall, aus meiner Sicht, idealerweise, wenn es jetzt gut läuft, für Monty und bei mir wäre es dann wahrscheinlich so Sky Moore so an 106 oder halt mal gucken, was du dann machen kannst, Garrett Wilson, Kenny Pickett vielleicht, ja. Also würdest du Breece Hall für David Montgomery und Kenny Pickett verkaufen?
Nee, also ja. Wahrscheinlich nicht, sagen wir
es mal so. Genau, das Ding ist, ich finde den zweiten Deal noch nicht mal, also der ist eigentlich auch fair. Also das ist so ein bisschen mein Problem hier an der Sache, der gleicht das oben halt nicht mal aus.
Nee.
Und dann, ja, ist mir das halt, gut, wenn das jetzt für Mr. Krabs hier in Ordnung ist, ganz ehrlich, das ist aber sehr sportlich und sehr selbstkritisch. Ich sag mal, keine Ahnung, wenn man viele Deals rausschickt und so, dass man sich mal verklickt, das kann halt passieren.
Und das klassische dann, David und DJ Moore.
Ja, genau.
Scheiße.
Oder und AJ. Da bin ich bis heute froh, dass bei diesem David und DJ Moore, wo ich selber mal verkackt habe, als sie beide eben auch noch in Carolina gespielt haben, dass da der Counterpart einfach gesagt hat, hey, ich glaube, da hast du dich verklickt und nicht einfach auf Annehmen drückt und dann sagt, ja gut, ist dein Problem. Ja. Am Ende ist das, wir betreiben hier ein Hobby gemeinsam. Das darf man, glaube ich, an der Stelle nicht vergessen.
Ja, also ich sag mal, fairer Sportgeist so ein bisschen gehört einfach dazu, ne? Wenn es offensichtlicher Fehler ist. Ich meine, es gibt natürlich auch immer diese Experten, die kennen wir auch alle, die dann irgendwie im Startup oder sowas dann 15 Minuten später um die Ecke kommen und sagen, ah, ich habe mich verklickt, weil sie nochmal die Käuferreue auf einmal hatten, weil sie jetzt gesagt haben, oh, ich nehme doch lieber jemand anders. Das ist natürlich immer so, da bin ich auch immer, finde ich nicht so. Allerdings natürlich, wenn der andere noch nicht gepickt hat, why not, ne? Aber
ja,
es ist, wie gesagt, also da für die Zukunft, liebe Leute, macht das nicht.
Ja, es ist, glaube ich, fürs Klima einer jeden Liga immer besser, wenn man hier ganz fair und ehrlich miteinander umgeht. Und zwar im völlig genau in einem sportlichen Sinne. Das heißt, natürlich versucht, wir sind hier alles immer, wir sind natürlich auch immer Gauner und Banditen und jeder versucht immer seine Scheiße, die overvalued ist, loszuwerden und versucht Spieler und Picks zu kaufen, die undervalued sind, aus der eigenen Sicht. Natürlich, das gehört dazu. Aber ja, das ist wie beim Tennis einen Ball ausgeben, der noch an der Linie gekratzt hat. Das macht man einfach nicht.
Ja, nee, genau. Also ich sag mal, es gibt immer, ich sag mal, das, was so am Rande der Legalität ist und ob das nun ist, dass ich irgendwie 4 IR-Spots irgendwie länger nutze, als ich das eigentlich dürfte, aber Sleeper lässt es halt zu. Oder ob ich natürlich Lowball-Offer schicken wir alle mal raus, ne? Ist auch alles so eine Sache. Ist ja auch erstmal nicht sträflich, aber oder wir testen mal gewisse User.
Ja, ja.
Ne? Das ist einfach normal, aber wenn es einfach ein Fehler war, ey, mein Gott, ne? Das kann shit happens und das ist halt immer, bringt halt niemandem was. Also
genau,
auf die Art
und
Weise Value zu gewinnen.
Versetzt man sich dann in die Lage des anderen. So.
Ja. Ja, ja, nächstes Mal bist du der Dumme und dann.
Genau. Ja, ja. Und dann hast du 2,23 First für Amari statt Aaron Rodgers gezahlt. Genau.
Ja.
Gut. Ja, naja. So ist das. Du hast es schon gemerkt, das war die Überleitung zum nächsten Trade.
Ich hab's gesehen, ja.
Tommy H09 schickt den vorbei und er sagt: Befinde mich weiter im Rebuild, habe dieses Jahr viele Picks und glaube nicht mehr an Amari Rodgers Breakout. Mit viel Glück sogar. Ein Early Second mit auf jeden Fall. Also er bekommt hier einen Second Round Pick und er sagt, er muss übrigens eh Rosterplätze frei bekommen. Tommy H09 gibt ab Amari Rodgers und den 22-301 und erhält einen 23 Second. Achso, ich muss starten in den Ding. Ja, Amari Rodgers ist, glaube ich, ja, was hat der noch für einen Wert? Keine Ahnung, jetzt haben sie seine Rolle sogar, also für seine Rolle gefühlt Christian Watson. So, also auch alle Gimmick-Plays oder Gadget-Plays werden weggehen. Das heißt, er müsste sich jetzt wirklich die Rolle im Slot verdienen, ein guter Receiver werden. Ich war bei ihm ja ein bisschen höher letztes Jahr so, oder habe ein bisschen gehofft, eben wegen der Situation. Habe ihn da in der ein oder anderen dritten Runde genommen. Für mich, was ist das ein Value? Late fourth vielleicht, aber im Prinzip nehme ich lieber den Shot in der späten vierten Runde auf einen anderen Kandidaten, den ich noch nicht kenne. Und dann ist es eigentlich fast schon 23 Second für den 301 und ich gehe all day mit dem 23 Second an der Stelle. Deswegen, Tommy, finde, das ist ein guter Deal, den du hier machst und klar, außer an 3-0-1 wäre noch Wandale Robinson da gewesen. Das ist was anderes. Nein, ich spann. 23 Second ist super.
Ja, genau. Also das ist ja, ich sag mal, der alte Trick so ein bisschen, seinen Müll aus dem Vorjahr noch ein bisschen loszuwerden. Ne? Wir nehmen diese Shots in der, ich sag mal jetzt wie hier bei Amari Rodgers in der dritten Runde oder selbst Late Second, wenn ich dann Diami Brown zurückdenke und solche Konsorten.
Ja.
Wenn wir die haben auf irgendwelchen Rostern und du kannst so einen Deal machen, wo du einen Drittrunden-Pick mit einem von diesen Leuten bündelst und dafür einen Second bekommst, mach es. Du hast den Roster-Spot, wie Tommy hier ja auch schreibt, in der Regel ist jetzt die Phase der Saison, wo du auch Roster-Spots sehr gut gebrauchen kannst, wo die Rookies dazukommen und oder du einfach ich sag mal, in dem Falle kann er ja auch einfach wieder irgendeinen aufnehmen. Ne, irgendjemand nach dem Rookie-Draft ist da vielleicht ein Isaiah Pacheco oder sowas, den schmeißt du dir auf den Roster, vielleicht wird er ja was. Vielleicht kriegt er ein bisschen Camp-Bass und du kannst für den dritten Runden-Pick einsammeln, zack, wieder Value gewinnen. Und deshalb würde ich das all day machen. Also sehe ich auch so, besonders, ich habe es auch durchaus schon gemacht, dass ich dann in dem Draft, aber für mich ist jetzt dieser Draft aktuell nicht so interessant, um da wirklich hochzugehen, weil du so ab Late Second auch wieder, ist das alles eine Suppe und die dritte Runde sowieso. Und von daher, brauchst du da jetzt nicht im Draft hochtraden, aber wenn du dann 23 Second dafür bekommst oder vielleicht auch 24 Second, würde ich es machen.
Ja. Voll. Also, ja, gut, ich würde sogar, also wenn ich von 301 mit der Amari Rodgers auf den 208 zum Beispiel komme und da fällt, also mache ich das auch.
Ja, gut.
Also ich mach's auf jeden Fall. Es ist Amari Rodgers, jetzt sind wir mal ehrlich.
Ja.
Im Prinzip blockiert er dir doch einen Bench-Spot.
Ja, natürlich, voll.
Ich glaube, ich würde Amari Rodgers ehrlich gesagt cutten, um Jerrion Ealy vom Waiver Wire nach dem Rookie-Draft aufzunehmen.
Hast du aus Javien Hawkins nichts gelernt?
Ja,
ja.
Gut. Also ich habe halt so mittlerweile meine 7 bis 8 Spieler in der Watchlist in Sleeper drin. Die gehen in der Regel undrafted oder oft undrafted. Und die gucke ich quasi in jeder Liga, wenn der Rookie-Draft durch ist, schaue ich, ist davon jemand am Waiver?
Ja.
Und, da, und wen cutte ich denn, wenn nicht ein Wide Receiver, der echt komplett schlecht war im ersten Jahr. Und das in einem Receiving Corps, das halt so schlecht war auch noch. Also
ja, natürlich.
Gegen klar. Randall Cobb durchsetzen. Sorry.
Das ist ja, das war nix. Nee, also da bin ich auch wirklich bei so Amari Rodgers, Anthony Schwartz und wie gesagt, Diami Brown. Ich weiß gar nicht, wer war denn da noch in der Range?
Keine Ahnung, ich weiß nur, ich kann mir noch dieser Running Back Receiver Hybrid da in Felton, Demetric Felton zum Beispiel.
Ja, gut, der war bei fünfte Runde, oder?
Echt? Ich weiß nicht.
Also, ja, auf jeden Fall diese Jungs. Ja,
das ist mir dann einfach zu wenig. Ich verstehe es, aber man darf halt nicht unterschätzen, es gibt halt trotzdem einfach genug, die sich noch dran erinnern, wann der gedraftet wurde. Der hat doch eine Chance jetzt in seiner zweiten Saison. Ich will auch nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Also, es ist einfach nur eine Sache. Der eine also nimmt halt quasi die Shots auf solche Spieler, dass die im zweiten Jahr jetzt halt ihre Spielzeit bekommen. Und ich sage halt, aus meiner Sicht ist es ja unwahrscheinlich, dass wenn du in deinem Rookie-Jahr so schlecht warst oder so wenig aufs Feld gekommen bist, dass du überhaupt noch was machst.
Ja.
Ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist.
Ja, genau. Also es gibt dann noch natürlich noch die Kandidaten. Also ich sehe das ziemlich ähnlich. Also bei Nico Collins, ja, den würde ich zumindest mal nicht für nix abgeben, muss ich sagen. Also da bin ich noch ein bisschen höher, weil ich, also der hat ja durchaus auch was gezeigt. Aber wenn wir dann über Spieler wie Dwayne Eskridge sprechen oder über Tutu Atwell hat der gar nicht. Aber auch Josh Palmer von den Chargers, da bin ich jetzt auch. Also das sind ja so Spieler, die haben zumindest noch mal einen gewissen Value und den will ich natürlich dann auch easy verticken.
Was machst du mit Trey Sermon?
Ja, gleiches Spiel. Ja. Also sobald ich den will niemand, noch nicht mal mehr jemand als Rowan haben.
Okay.
Habe ich gestern gemerkt bei Trey Sermon.
Okay.
So als statt dieses Viertrunden-Picks, den du eigentlich nimmst, um so einen Deal über die Bühne zu bringen, habe ich dann Trey Sermon angeboten und dann meinte der andere, nee, Roster-Spots, ich muss ja eh dann jemanden karten. Ja, ich sag, okay, alles klar, dann weißt du Bescheid.
Trey Sermon ist. Ich bin gespannt, ob der auf allen Waiver-Wiren landen wird nach der ganzen Rookie-Draft-Season jetzt.
Ich glaube, viele wollen. Also lassen auf jeden Fall nochmal die Saison auf sich zukommen, so den Saisonstart. Ja. Und dann werden, also ich glaube, so Mitte der Saison, wenn er dann nicht mal auch nur in Teilen ausfällt, kommt, dann wird er auf dem Waiver Wire dann.
So inaktiv Woche 1, Trey Sermon.
Ja, genau, solche Schätze dann. Ja. Gut, ne, man wird sehen, wo es dann hingeht mit Ty Davis Price, ne? Also wie sich das Backfield dann aufteilen wird. Und dann, schauen wir mal. Ne? Aber zumindest Mostert ist weg. Ne? Also viel, viel größere Chance als jetzt sollte er nie wieder kriegen, um aufs Feld zu kommen.
Das stimmt. Die Niners wollen auch, glaube ich, Running Backs haben. Das zeigen sie auch mit der Einberufung Ty Davis Price ein bisschen physischer da hinten drin. Eben nicht nur den 200 Pfund Elijah Mitchell, sondern ein bisschen mehr aufteilen. Ja. Aber das Problem ist, dass selbst wenn Trey Sermon jetzt aufs Feld kommt für 10 Carries pro Spiel oder so, 5 bis 10, was hat das für ein Fantasy Value? Der wird, es ist nicht das, worauf wir gehofft haben, als wir ihn gedraftet haben. Das
ja, nee, ich glaube, die einzige Hoffnung kann sein, dass Elijah Mitchell sich verletzt und Ty Davis Price scheiße ist.
Ja, noch schlechter als Trey Sermon. Und damit haben wir ja durchaus, darauf gibt es Aussichten auf Erfolg, dass der noch schlechter ist. Das wollen wir nicht outrulen.
Du meinst also Ty Davis Scheiß.
Alter.
Aber vielleicht aber auch Ty Davis nice. Man weiß es noch nicht.
Ach du Scheiße.
Wie viele Shares hast du bislang aus Rookie Drafts?
0.
Ja,
ich auch. Also ich werde auch mit 0 rausgehen, weil er geht in Runde 3 und sorry, aber da gibt es für mich bessere Spieler. Also
das stimmt.
Drittrunden Draftkapital am Arsch. Ich habe das jetzt zu oft erlebt bei den Niners, dass irgendwelche Random Backs. Gut, Sermon war nicht so war nicht so ein schlechtes Prospekt. Aber trotzdem, im Nachhinein war er schon eins. Ja, okay, gut. Egal.
Genug.
Genug davon, ja, genug davon. Und lass uns weitermachen mit dem nächsten Trade, den wir bekommen haben, und der kommt von Carolina Bears.
Vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal dazu sagen, hier, Pre-Draft war dieser Trade noch.
Sorry, ja,
genau. Ja, weil das ist jetzt, also wir sind in der Timeline, wir haben ja die Wochen vorher war ja unser Kalender so vollgepackt mit Rookie-Sachen, dass wir einfach aus Zeitgründen die Trades weggelassen haben und jetzt nacharbeiten müssen hier. Ja, ja. Und der war also doch Pre-Draft, der Trade.
Also ich glaube tatsächlich, Pre-Draft sind jetzt noch einige, oder? Ja. Wann war Draft? Am 28.
Ja, irgendwie so, ne?
Warte. Also wir haben hier, ich denke, also die Einsendungen ab dem 30., die könnten dann durchaus nach dem Draft sein.
Ja.
Aber ich denke, dass hier im Prinzip alle, also hier sind auch alle vor Durchführung der Rookie-Drafts.
Ja.
Wir haben keinen, wo die wirklich schon, also wo dann gepickt wurde tatsächlich, außer, ja gut, den einen ganz am Ende. Ja, okay, beim Rest wissen wir das nicht und können nur die Picks dann bewerten und dann können wir ab dem 30. April starten, so ein bisschen die Projection mit einzubauen, wer wann geht.
Ja, ich finde es ganz spannend tatsächlich, weil unsere Hörer ja hier auch einiges, wenn ich das so gucke, da werden wir gleich drüber reden, umgesetzt haben, was wir hier so geredet haben. Und jetzt da drauf zu gucken, ist natürlich schön. Ja. Aber lass uns doch mal mit dem Trade von Carolina Bears weitermachen.
Also, Carolina Bears ist in einer 12-Team Superflex PPR mit 4 Flexspots und 0,5 Punkten für Rushing oder Receiving First Down. Also nicht ganz. Also hier noch ein zusätzliches System, das ähnlich arbeitet wie PPR, nur hier noch 0,5 Punkte für einen First Down dazu gibt. Er sagt, ich habe in der Offseason einiges zum Contenden umgebaut und nur bei Running Back in der Spitze und bei Wide Receiver in der Tiefe noch etwas Verstärkung benötigt. Der Second, den ich abgegeben habe, wird eher mit oder late. Also, Carolina Bears bekommt hier Derrick Henry, Jameson Crowder, Hunter Renfrow und Sterling Shepard. Und abgegeben hat er dafür Michael Carter, Quez Watkins, Marcus Callaway, den 23 mit too late second und den 22-305. Ja, Phil, der Trade liest sich jetzt komisch nach dem Draft, gell? Das ist das.
Ja, also war vorher schon Smash Accept auf jeden Fall. Also das muss man hier ganz deutlich sagen. Vor dem Draft war Michael Carter halt das wertvollste Asset hier, aber meiner Meinung nach trotzdem nicht so wertvoll wie Derrick Henry. Ja, also wenn du dann, ich sag mal, mit ganz viel Fantasie vorm Draft Michael Carter plus 23 Second gesehen für Henry gesehen hast und dann Quez Watkins, Callaway und 305 für Crowder, Renfrow und Sterling Shepard, also bitte, ey. Nee, also Top-Deal, schon Pre-Draft, Post-Draft sieht er natürlich nochmal 10-mal besser aus. Michael Carter wertlos, alles richtig gemacht. Wir haben es gesagt und es ist so, es ist quasi für Michael Carter ist das schlimmste Szenario eingetreten, was überhaupt, also schlimmer wäre vielleicht noch, wenn sie Breece Hall in Runde 1 gedraftet hätten. Aber,
ja, an 1-0-4.
Aber sonst hätte es für ihn eigentlich nicht schlimmer laufen können. Und Henry ist natürlich gut, ist ein bisschen eine Wildcard, ist alt, hat mit Verletzungen zu kämpfen, aber für den Preis nehme ich ihn all day long. Jameson Crowder, Wide Receiver 2 in Buffalo, ich glaube, der wird eine gute Saison haben. Renfrow mal sehen, Shepard mal sehen, ob er von seinem Achillessehnenriss zurückkommen kann. Und dann haben wir den 23 Second, der noch ein bisschen Value auf der anderen Seite hält, aber der Rest ist ganz viel Hoffnung.
Also die Absurdität dieses Deals aus meiner Sicht ist, dass ich mir überlege, Jameson Crowder, Hunter Renfrow und Sterling Shepard gegen den ganzen Rest, ohne Derrick Henry. Und ich bin mir nicht sicher, was ich nehme, ehrlich gesagt.
Ja,
also ich bin schon ein Fan von Crowder in der Situation, muss ich sagen.
Ja, voll.
Und ich finde auch, dass Hunter Renfrow echt unterbewertet ist.
Beide.
Ja, absolut. Aber Hunter Renfrow, da wird jetzt so getan, jetzt ist Davante Adams da, jetzt sieht der Hunter Renfrow kein Target mehr. Nee. Das sehe ich nicht so. Und gerade in PPR-Ligen hat dieser Spieler Value.
Ja, er wird halt keine Wide Receiver 1 Saison mehr spielen.
Nee.
Aber er wird halt eine Wide Receiver 3 bis 4 Saison spielen, ne? Für was auch immer das wert ist. Wie gesagt, Jameson Crowder meiner Meinung nach sowieso ein unterbewerteter Receiver. Und ich glaube, Jameson Crowder ist besser als Cole Beasley als Receiver.
Ja, glaube ich auch.
Und dementsprechend, der wird da, glaube ich, nicht schlecht aussehen.
Die haben, also. Ja, die haben halt jetzt halt James Cook so noch, der wird da von Targets, glaube ich, nehmen. Also aus dieser Rolle raus wird er halt ein bisschen reinfressen. Bin jetzt nicht super hyped auf Jameson Crowder. Also nicht, dass ich sage, der spielt jetzt die Renfro-Season des nächsten Jahres so. Das glaube ich nicht. Aber ich finde ihn auf jeden Fall ein Buy-Kandidat als Contender in sämtlichen Ligen.
Ja, und was kostet er dich? Für Late Third bekommst du ihn ja. Also, ja, das ist halt, er kostet dich halt nichts. Also, Jameson Crowder, den würde ich mir immer irgendwie, wenn du Contender bist, hast ein gutes Starting-Lineup und die Bank ist halt irgendwie Trash und du hast keinen Ersatzreceiver, dann würde ich Jameson Crowder einkaufen.
Ja. So. Ja, aber also in dem Deal, ich finde es halt echt krass, selbst wenn du sagst Crowder, ich finde Crowder ist mehr wert als der 305, der da auf der anderen Seite ist. Quest Watkins und Marcus Callaway, ganz ehrlich, sind Cut-Kandidaten. Ja, die müssen weg vom Roster, kann man nicht brauchen. Ja. Sind nur Blockierer. Michael Carter, ja gut, ist halt jetzt so ein Running Back, ist ein reiner Handcuff halt. Mehr ist das nicht. Und dann hast du den Second und Renfro. Aber und dann hast du da on top Derrick Henry, der so als mit Abstand weitestes, also wertvollstes Asset drin ist. Unglaublich.
Ja.
Das ist Pre-Draft wirklich schon insane gewesen, das Deal, den Deal aus der anderen Seite, aus der anderen Sicht anzunehmen. Aber ja, Carolina Bears, you fleeced him. Das ist echt crazy.
Ja. Ja, genau. Also, wenn die Jets keinen Running Back gedraftet hätten, dann wäre es vielleicht zumindest mal irgendwie 60-40 gewesen, aber also so ist es eher 90-10. Also ja, ist schon echt brutal. Ne? Also,
das ist unglaublich. Ja. Okay, weiter geht's. Und jetzt kommt Wizard. Der sagt, mein Freund Seku82 hat mir zwei Trades aus einer 12-Team PPR 1-QB-Liga ohne Tight End Premium geschickt. Seku82 ist im Rebuild. Er bat mich, dass ich sie euch schicke, damit ihr sie in der Rubrik Hörer-Trades besprechen könnt. Ist gar keine Rubrik, ist eine ganze Folge. Vielleicht ist das was für euch. Danke im Voraus. Natürlich ist es was für uns und machen wir sehr gerne. Seku82 bekommt, also in dem ersten Deal, Najee Harris und den 22102 und abgegeben hat er CeeDee Lamb, J.K. Dobbins und den 22305. Starten wir mit dem Deal, mit meiner Einschätzung. Seku82, es tut mir, ist ja 1QB, sorry. Dachte ich kurz, der 102, weil ich hatte den 102, ich glaube, in zwei Ligen. In einer Liga. Und da hat es mir echt wehgetan, diese Malik Willis-Geschichte. Da hat der 102 nämlich ist wirklich abgestürzt im Value. So an sich, in der 1QB-Liga ist alles gekommen, wie erwartet. Der ist wertvoll, ist ein super Receiver, den du hier nehmen kannst, oder ein junger Running Back, ein Kenneth Walker, je nachdem, in welche Richtung man da gehen will. Najee Harris ist für mich mehr wert als CeeDee Lamb. Der 102 ist für mich mehr wert als J.K. Dobbins. Und ja, dann hast du den 305, das ist nicht viel. Da gehe ich auf jeden Fall mit der Seite, die du hier bekommen hast, CQ82, also für mich klare Sache.
Ja, easy. Easy, für mich auch die Najee Harris Seite.
Ja. Wir haben hier viel zu wenig über Najee Harris gesprochen, seit die Saison vorbei ist. Mal ein Najee Harris Podcast.
Für mich hätte der 102 hier auch weggelassen werden können. Und es wäre immer noch sehr viel knapp. Aber
realistisch. Also, das gesehen ist ein Super Sell High von CeeDee Lamb, würde ich mal sagen.
Ja, auch von Dobbins, ne? Also Dobbins ist meiner Meinung nach auch echt overrated. Also, wenn ich
Dobbins ist halt.
Wenn ich Dobbins aktuell für den 1-2 oder also für Kenneth Walker verkaufen kann und vielleicht sogar noch ein bisschen was dazu bekomme, noch ein Second oder sowas, dann mache ich das auf jeden Fall, ne?
Aber da kommt echt darauf an, also was ist der Wert von J.K. Dobbins? Das muss man schon mal sehen. Und ich glaube, der ist doch deutlich niedriger als jetzt in deinem Szenario.
Meinst du?
Ja.
Also ich glaube, dass wir viele in den Top 10 Running Backs haben.
Glaube ich nicht.
Okay.
Also ist schwer. Ich habe versucht, J.K. Dobbins zu verkaufen. Der Wert ist deutlich niedriger. Also in der Liga. Ist ja auch immer, man ist immer in einem Mini-Kosmos dann unterwegs. Und dann ist es so Running Back 20 rum.
Ja, gut, das. Circa. Also, Was man da so liest, dann, ist es nicht so. Aber gut, das ist, wie gesagt, mag sein. Das ist, ich habe keinen Dobbin-Share mehr, von daher. Ja.
Nee, wir kennen die Thematik, keine Receiving Upside und so weiter, aber müssen das mal abwarten. Ich bin gespannt auf die Baltimore Offense, ehrlich gesagt, im nächsten Jahr. Mal sehen, wie wir dann danach über J.K. Dobbins sprechen.
Ja, die werden und, mehr laufen.
Ja, wenn es gut läuft schon. Wenn's gut dann läuft. Gibt's, und dann hat er eben noch einen zweiten Deal gemacht und hier bekommt Seko 82 Amon-Ra St. Brown und den 305 und gibt ab Clyde Edwards-Helaire 22-301 und den 23-3rd. Also, bist du, auf welche Seite präferierst du? Amon-Ra oder CEH und 23-3rd?
Puh. Ich glaube, ich nehme hier Amon-Ra. Also, einfach, also CEH ist meiner Meinung nach dann. Und dann hast du 305 und 301 für mich fast der gleiche Value.
Genau.
Und hast den 23-3rd noch, den du zu CH dazu kriegst. Aber Amon-Ra, da stirbt die Hoffnung zuletzt, dass er wirklich so gut ist, wie er die letzten Wochen gezeigt hat. Naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube einfach, dass, also ich hätte hier lieber im Vakuum Amon-Ra St. Brown. Ja.
Ja. Ich sehe das ziemlich ähnlich. CH, ja. Ich meine, die Chiefs haben keine Competition irgendwie reingebracht, also keine nennenswerte außer Pacheco. Aber
also ja, Daryl Williams war ja schon genug letztes Jahr.
Ja, eben, das ist ja das Problem. Also irgendwie schwer, sich da eine Rolle auszunehmen. Und das CEH, was bringt der am Ende irgendwie halt so ein Running Back, Low-End Running Back 2 oder High-End Running Back 3? Bringt dir Points für Game-mäßig nix. Amon-Ra, glaube ich, hat eher noch ein bisschen, hat auch, der hat halt auch Fans. Das ist das, was mir hier gefällt. Ich würde Amon-Ra nicht unbedingt also behalten. Ich würde auch den wieder versuchen, jetzt unter die Leute zu bringen. Klar, jetzt kam Jameson Williams, aber ganz ehrlich, das hat für Amon-Ra St. Browns Rolle eigentlich keinen negativen Effekt aus meiner Sicht.
Nee.
Und ja, mal gucken, was da die Liga von ihm erzählt. Wäre für mich jemand, wo ich die Leute entweder aktiv anschreiben würde oder halt versuchen würde, eher in den Deal reinzuschmuggeln.
Ja, warum nicht? Genau, es ist ja immer, ne, man ist nie mit einem Spieler verheiratet. Ich sehe aber auch, also Amon-Ra besser verkaufbar als Clyde.
Ja, ja. Genau, okay. Dann on to the next one. Der kommt von Kugelblitz 9. Ist das, oder? Habe ich das römische Alphabet noch richtig, die römische 9. Ziffer noch richtig drauf? Yes. Kugelblitz 9 sagt JIT Scoring, das ist PPR, Superflex, Tight End Premium. Win Now Move von mir und er bekommt Austin Eckler und den 301 und gibt ab Antonio Gibson und den 202. Ah, ich muss starten, sorry. Genau, ja, das ist mal ganz einfach, die Austin Eckler-Seite. Also Antonio Gibson, war eine coole Zeit, war coole Upside, war irgendwie cooles Versprechen in die Zukunft und so weiter, aber ja, forget it. Ist eine weitere Lehre, warum wir warum es so wichtig ist, am College viele Carries oder viele Touches gehabt zu haben. Weil Running Backs dann gezeigt haben, dass sie es können. Und Antonio Gibson hat das nie gezeigt und er bekommt die Workload nicht in Washington, er bekommt die Receiving-Rolle auch dann nicht, unverständlicherweise. Da ist ein J.D. McKissic, der ist immer noch da. Was ist Antonio Gibson im Moment noch wert? Für mich, also ich habe, glaube ich, keinen Antonio Gibson-Share mehr, außer ich habe ihn irgendwo übersehen. und deswegen, das ist ein Sell-Kandidat des Todes. Ich habe ihn im Prinzip lateral für James Conner weggetradet, weil ich ein Contender bin. Also ja, ich krieg in der One-QB-Liga habe ich noch ein deutliches Upgrade auf Quarterback bekommen, aber was ist Russell Wilson da wert? Mit Second vielleicht?
Late First, glaube ich schon.
In der One-QB?
Ja.
Okay. Ja, sagen wir mal, also dann versuche ich das mal umzusetzen. Und ansonsten, also James Conner hat die Upside nächstes Jahr ein Top 5, Top 7 Running Back zu sein.
Ja.
Und Antonio Gibson hat für mich überhaupt gar keine Upside mehr, eine Running Back 1 Saison eigentlich zu spielen. Da müsste so viel passieren, dass das gut geht. Daher bin ich da komplett raus und bin so deutlich auf der Eckler-Seite, wie nur irgendwie möglich.
Ja, also für mich auch ganz klar Eckeler-Seite. Ne, bei Antonio Gibson kann ich nur die Eiskönigin zitieren. Let it go. Ne, also, ja, also an der Hoffnung würde ich mich nicht mehr
Nee.
festhalten. Aktuell hat er noch einen Wert. Jetzt kann man noch vielleicht einen First-Round-Pick für ihn bekommen. Cash out. Ne? Also wir haben es ja pre-Draft schon gesagt. Die werden einen draften. Sie haben
Ja.
jemanden gedraftet. Ja, vielleicht nicht den besten Running Back, aber trotzdem Drittrunden-Draftkapital. Und Brian Robinson ist zumindest ein solider Running Back. Der wird das Roster
Ja.
packen. Der wird da auch eine Rolle haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und der, ja, das ist halt ein erfahrener Back, der unter Nick Saban gespielt hat. Und ich glaube, so ein Coach wie Ron Rivera, der wird das einfach wertschätzen und der wird seine Rolle haben. Und deshalb glaube ich, ja, vorher hat McKissick, der ja auch noch immer da ist, das darf man ja auch nicht vergessen,
Ja.
schon eingeschnitten. Der wird wahrscheinlich der Two-Minute-Back weiterhin sein. Und dann werden die anderen beiden sich den Rest teilen. Das wird richtig ugly sein. Und wenn dann vielleicht mal,
Total.
wenn, selbst wenn dann mal McKissick oder Robinson
Robinson.
ausfällt, dann ist trotzdem immer noch einer da. Also da muss wirklich, wie
Ja.
du schon sagst, da muss viel passieren, dass der wirklich in eine Workhorse-ähnliche Rolle kommt. Und das ist mir einfach, dann nehme ich Eckler, der wirklich, der zwar Spiller dazu bekommen, aber der nimmt ihm, ja, die Early Down Touches und das ist nicht so schlimm und auch nicht so
Ja.
hohes Draftkapital, wie bei Gibson der Fall
Ja,
ist.
ja, ja. Ja, also man muss sagen, wenn es gut gelaufen wäre, dass sie jemanden draften, dann hätte ich mir sowas, also erstens hätte schon mal McKissick weggehen müssen. Und zweitens dann, wenn die Commanders, das war der Ding, habe ich gesucht, wenn die eben diesen Tyrion Davis Price Running Back genommen hätten, so einen richtigen Two-Down-Thumper, der einfach nur ein paar Carries wegnimmt, aber der nichts im Third Down auf dem Feld steht und der auch dann eben Two-Minute-Offense nicht drauf ist, der keine signifikante Load hat, den du auch nicht unbedingt an der, also den du hin und wieder mal an die Goal-Line schickst, aber der auch da nicht, der einfach nicht zu gut ist. Brian Robinson ist erstens besser, der kann auch noch Bälle fangen und dann hast du eben J.D. McKissic, der auch einfach nicht schlechter ist als Antonio Gibson im Receiving Game. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, und du, ich sag mal, wie oft haben wir das Gelaber über die schlechten Pass-Pro-Skills von Antonio Gibson gehört?
Ja,
Und Brian Robinson hat sie.
ja.
Der ist verlässlich. Also der ist jetzt auch kein Star oder sowas. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Brian Robinson sich da die Workhorse-Rolle holen wird, ne? Erstmal. Aber ich glaube, es ist einfach grundweg solider Running Back, den
Ja.
du dir halt
Ja.
haben willst, irgendwie so als
Also
1B.
at cost will ich lieber, also viel lieber sowieso Brian Robinson als Antonio Gibson haben. Und ich sehe eine größere Chance, dass Brian Robinson ein League-winning Running Back wird als Antonio Gibson, ehrlich gesagt, in den nächsten Jahren.
Ja, der steht da 4 Jahre unter Vertrag jetzt, ne?
Ja, und er hat auch
Und
einfach gezeigt, dass er ein Jahr lang eine Workload handeln konnte.
ja.
Das hat Antonio Gibson uns noch nie gezeigt. Und der hat schon hier sein Turf-Toe-Geschichte und ist dauernd irgendwelche Wehwehchen. Running Back zu spielen in der NFL ist brutal. Und wenn du es noch nicht mal im College geschafft hast, dann wird es halt schwer.
Ja, wie gesagt, ich nehme auch Brian Robinson irgendwie für einen Early Third Round Pick, den du im Moment ausgeben musst,
Ja.
auch wesentlich lieber, ne?
Ja. Ja.
Zu dem Preis, wenn ich
Also
jetzt
wenn
einen
ich mir
First für
überlege,
Gibson hätte müssen.
stell dir mal vor, jemand bietet dir Antonio Gibson und irgendwie, weiß ich nicht, oder jemand nimmt dir Antonio Gibson ab und gibt dir dafür zurück Brian Robinson, einen 23 First, das ist wahrscheinlich unrealistisch. Ich glaube, das geht im Moment nicht,
Ja.
aber dann sogar einen 109. Also dann nehme ich das ja und laufe davon.
Ja,
Also
muss man machen.
das ist ein Hammer. Ja.
Ja.
Gut, genau. Dann nächster Deal. Der kommt von Mr. Krabs. Der sagt, guten Abend. Es wäre fantastisch, könntet ihr folgenden Trade analysieren. One QB Liga, Half PPR, Best Ball Dynasty, Ligensystem mit Auf- und Abstieg. Hier die oberste Spielklasse meiner Meinung nach. Folgendes Roster: also ein Quarterback, zwei Running Back, drei Wide Receiver, ein Tight End und zwei Flex-Positionen. Zur Einordnung. Mein Team hatte ich nach dem Aufstieg gerade neu im Rod zusammengestellt. Ich weiß nicht, was ROD heißt.
Ja, weiß ich auch nicht genau.
Die Auswahl war dementsprechend begrenzt und mir fehlten Wide Receiver. Ich hatte allerdings den 1-1 sowie den 1-2, weshalb der Ansatz war, hier aus einem der Picks mehr Tiefe auf Wide Receiver zu gewinnen und mit dem anderen Pick trotzdem einen der beiden Top 2 Running Backs zu draften. Mein Gegenüber hatte auch nach eigener Aussage im Prinzip keinen einzigen vernünftigen Running Back. So, jetzt schauen wir das mal an. Was bekommt Mr. Krabs hier? Er bekommt Brandon Cooks, Stephon Diggs und den 1-05 und abgegeben hat er dafür Robert Tonyan, den 1-01, 3-01 und 23 Second. So, ich glaube jetzt generell, wie sollen wir jetzt diesen Deal einschätzen, wenn wir keine Ahnung haben, was für wäre deine Interpretation? Gehen da jetzt ganz normal die Rookies vom Board? Oder haben wir jetzt hier noch dieses ROD, also weiß ich nicht, die Remaining Player Pool, keine Ahnung, den noch da drin?
Ich gehe jetzt von den Standard-Rookies aus.
Also Standard-Rookies, also 1-01 abgegeben, Breece Hall abgegeben, sagen wir mal, und 1-05 halt dann, irgendwas bekommen.
Ja, ich denke mal, dass es sich bei diesem ROD um einen sogenannten Dispersal Draft handelt. Also praktisch wahrscheinlich sind hier welche abgestiegen, drei Teams oder sowas. Die wurden dann in einen Pool geworfen und die noch aufgestiegenen haben dann daraus gedraftet. So würde ich es jetzt mal interpretieren. Ja. So, jetzt hat er
in der Scheiße wühlen wieder.
Ja, gut, das ist wahrscheinlich die Kunst. Einfach ist irgendwie auch ein ganz cooles Prinzip. Ja, aber natürlich, da kann ich nicht verstehen, warum die anderen Teams doch überhaupt Draftpicks haben. Ja, naja, gut, vielleicht dürfen die nicht getradet werden oder sowas, wer weiß.
Ja. Gut, also dann jetzt nochmal, jetzt haben wir es alle verstanden, okay, nochmal, also Brandon Cooks, Stephon Diggs und den 1-05 und abgegeben dafür, also Breece Hall, 23 Second, Robert Tonyan und den 3-01, ein bisschen in absteigender Wertreihenfolge. Wie findest du das? Reicht dir das für Breece Hall?
Ja, also wir müssen hier ganz klar berücksichtigen, einmal es ist Best Ball, darf man, also in Best Ball gewinnen Receiver halt dramatisch an Wert. Mhm. Weil beziehungsweise Running Backs verlieren dramatisch an Wert. So rum kann man es vielleicht auch sagen. Denn Receiver haben eigentlich immer so ein höheres Ceiling, kann man sagen. So Woche für Woche. Aber natürlich nie die Konstanz über eine ganze Saison, es sei denn, ist Devonta Adams, ist Cooper Kupp, ne, diese Special Seasons. Aber wir haben auch bei Receivern wirklich mal diese Explosionswochen und gerade so ein Stephon Diggs, ein Brandon Cooks und sowas, die können das eben mal haben. Und dementsprechend will ich da eher die Topstars auf Receiver haben in der Baseball-Liga. Und Running Back Production kriege ich halt auch später, zum Beispiel durch den Daryl Williams beispielsweise, Brian Robinson, durch diese Kandidaten, die mich nicht viel kosten. Ich aber, ich bekomme die Production auch wochenweise dann halt. Und ich kann dann besser sagen, ich habe jetzt in so einer Best Ball vielleicht 6-7 gute Receiver, die immer mal eine Boom Week haben und fülle dann eben mit den ganzen Backup Running Backs auf.
Ja, ja.
So, und deshalb ist es für mich hier tendiere ich schon zu der Seite von Mr. Krabs in dem Deal.
Same. Für mich auch klar, oder was ist klare Sache, aber ja, auf jeden Fall. Stephon Diggs, klar, wird jetzt ein bisschen älter, keine Frage, aber 1-05 gefällt mir ganz gut, also ist jetzt auch kein super schlechter Spot. Klar tut das Kenny Pickett-Ding dann weh, dass es halt One QB ist, das heißt, du bist hier wahrscheinlich immer Garrett Wilson, im Prinzip kannst du da Garrett Wilson oder Sky Moore, je nachdem, wen du willst, schon eintragen.
Boah, in Baseball nehme ich auch gerne Jameson Williams, glaube ich. Also Jameson Williams, Garrett Wilson in Best Ball ist mir halt lieber als in einer normalen Dynasty.
Ja, ich bin da gar nicht so sehr drauf, dass ich bei Best Ball diese Big Play Receiver immer nur nehme, ehrlich gesagt. Oder dass das so diese Hoffnung ist. Das ist wahrscheinlich, wie viele Leute haben in Best Ball Henry Ruggs in Rookie Drafts deswegen halt als Wide Receiver 1 genommen? Also gedacht, dann läuft er mir jede zweite Woche in den 80-Yard-Touchdown rein und dann passiert es doch fast nie.
Ja, gut, war ja in der zweiten Saison war es ja tatsächlich dann doch. Ich meine aber, ich glaube, also was ich damit sagen wollte, ist eigentlich eher, dir kann es scheißegal sein, zum Beispiel bei Jets, ich habe halt echt Befürchtungen für normale Dynasty-Ligen, dass eine Woche Elijah Moore gut ist, eine Woche Garrett Wilson gut ist und so und viel produziert, aber nie beide, weil dafür die Offense insgesamt vielleicht einfach zu schlecht ist. Und das kann dir halt in dem Moment egaler sein.
Ja,
fair. Und auch bei Jameson Williams sehe ich das ähnlich. Eine Woche ist Amon-Ra St. Brown gut, eine Woche ist J-Mo gut und ich glaube einfach, dass diese Offenses können halt nicht konstant wie die Bengals oder sowas zwei Receiver füttern, sondern da wird es eher so spotmäßig sein und das halt in Best Ball wertvoller als in einer normalen Dynasty.
Deswegen nimmst du einfach Sky Moore, da fucking die Chiefs jede Woche einfach was ab. Und dann ist das auch wieder gut.
Wieso? Wird Trinkflaschen für Kelsey halten bepunktet oder warum?
Wir sprechen uns dann Mitte der Saison wieder. Genau, und vor allem, ja, ich meine, dann so viel gibst du hier auch an der Stelle gar nicht ab, finde ich, für diese Spieler halt auch. Brandon Cook, Stephon Diggs, die passen perfekt in das Profil, das du gerade gezeichnet hast. Spieler, die die klare Nummer 1 in ihrem Team sind, die einfach abreißen können, die dann auch dir die Wochen gewinnen können. Und das alles für nur Breece Hall im Prinzip. Ja, super Sache. Finde ich echt nice.
Ja, also wie gesagt, in einer anderen Liga, wenn es kein Best Ball ist und hier natürlich 14er mit drei Receivers-Startern, ne? Das darf man halt auch nicht aus den Augen lassen. Das ist schon echt ganz ordentlich.
Ja.
Deshalb, also bin ich hier schon auf der Seite, aber ich glaube, in einer normalen 12er Liga, da wäre es für mich schon sehr viel enger. Ich glaube, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, auf der Breeze-Seite zu sein.
Ja, Brandon Cooks ist schon halt mehr wert als ein 23 Second, oder?
So, ja so. Das immer so gesehen wird, ist immer die Frage, ne?
Ja.
Brandon Cooks, der ewig undervalued spielt.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wir haben es jetzt auch gerade erst wieder gesehen, letztes Jahr. Gut, aber selbst dann Dix und 105, da Breeze zu nehmen, ich versuche es jetzt so ein bisschen gut zu reden, ne? So, aber Alter, 105 und Dix, da würde ich Breeze Hall dann auch echt abgeben. Ich glaube, in der normalen.
Viele mir sehr schwer.
Ja, okay. Gut, so viel dazu. Dann lass uns zum nächsten Deal gehen, der kommt von El Filippo. 12 Teams, Superflex, Titan Premium, PPR. Er sagt, ich habe Rodgers, Dak und Mariota als Quarterbacks, wollte gerne einen soliden dritten Quarterback. Ich gehe davon aus, dass mein Second ein später wird und der Third ein früher. Also in Summe vielleicht 2-6 Picks Differenz. Letzte Saison wären es 3 Spots gewesen. Er bekommt hier Ryan Tannehill und den 23 Third und abgegeben hat er eben den 23 Second. Das heißt hier, jetzt sagen wir mal, das ist nur ein Pick oder ein Abstieg von einer Handvoll Spots und abgegeben für Ryan Tannehill dann Calvin Ridley und KJ Osborne. Ja, gut, ich muss hier starten. Ganz ehrlich, als ich das so gelesen habe, das erste Mal, dachte ich mir, Mann, da hat wieder einer in der Superflex für einen dritten Quarterback überbezahlt. Entspannt euch doch mal, Leute. Ihr könnt auch Rodgers und Dak nicht ersetzen, nur weil ihr dann irgendeine Pflaume noch als dritten Quarterback drinstehen habt. Und dann liest du weiter und dann schaust du den Deal an und denkst dir, Alter, gut, okay, da hat halt jemand Ryan Tannehill hergeschenkt. So, dann mache ich das natürlich schon. Dann hole ich mir auch den. Also, ein Quarterback, den du dafür bekommst, das ist der Value von einem Super Late Second vielleicht noch. Also, wenn welche noch da einfach auf Ridley für Ridley warten wollen und so. Aber mehr halt auch wirklich nicht. Und das ist genau die richtige Strategie, meiner Meinung nach, in Superflex liegen. Und dann natürlich Ryan Tannehill. Also das ist ja Wahnsinn, wie unterbewertet er jetzt halt hier wird von dem Gegenüber.
Ja, du hast hier im Prinzip Tannehill für einen 23 Second und KJ Osborne bekommen. So ganz grob.
Ja.
Und das ist halt wirklich, dafür kaufe ich Tannehill halt auch. zugegebenermaßen, Tannehill ist jetzt nicht ein Quarterback, bei dem man aktuell Juhu schreit. Und jetzt, nachdem dann Willis auch gedraftet wurde, zu dem Zeitpunkt konnte El Filippo das
Brown weg.
Bitte?
Und AJ Brown halt vor allem weg.
Ja, gut, dafür ist Traylon da.
Ja, klar. Ja, ich bin ja auch voller Hype, aber
nein, ist schon ein Downgrade natürlich im ersten Moment. Ja. Und ja, wie siehst du Tannehill im Moment? Also an der Sache oder beziehungsweise an dem Punkt natürlich eine klare Sache, dass das pro Ryan Tannehill ist im Angebot, sehe ich auch so. Aber wie siehst du ihn im Moment, wenn du ihn jetzt so als deinen zweiten Starter in der Superflex-Liga hast?
Ja, gut, als Starter in der Superflex every week habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. Das brauche ich nicht. Aber von den günstigen Spielern, die man bekommt im Moment, ist er ein attraktiver ebenso Dritter,
Was
den man haben kann, finde ich.
glaubst du, wie viele Spiele wird Malik Willis in Tennessee, Verletzungen aus und vor genommen, wird Malik Willis im nächsten Jahr machen?
Null.
Ja, sehe ich nämlich auch so.
Ja, auf jeden
Und
Fall. Also, das irgendwie fast 100% Sicherheit null.
ja,
Ist
ich sehe es ja auch so. Also von daher, nee, nur, ich sag mal, weil ich glaube,
ja.
das denken jetzt einige, dass Malik Willis da in Woche 6
Ja,
übernehmen wird.
ja, ja, ja.
Und da kann man sich ziemlich sicher sein. Also natürlich, wenn Tannehill Scheiße baut, dann wird irgendwann wird dann natürlich auch, hat man natürlich dann einen Quarterback, den man reinwerfen kann. Aber also, solange da nichts Außergewöhnliches passiert, wird Tannehill der Starter sein.
Ja, gar keine Frage. Also das ist für mich auch eindeutig. Ich lasse mich mal von der anderen Seite jetzt noch herkommen, weil ich gerade die Diskussion mit einem Hörer und ja, League Mate auch schon mal gehabt habe. Der hat mich da eben auch dann, wir hatten erst Trade-Verhandlungen und dann hat er mich so allgemein angeschrieben wegen einer anderen Liga von ihm. Da habe ich ihm dann geraten, dazu Mac Jones zu verkaufen, denn das Angebot waren 23 First und ein 24 First. Und das ist für mich ein ja, Smash Accept, aber er war wahnsinnig vorsichtig, das zu tun, weil er hat ja dann nur noch zwei Starting Quarterbacks. Und das ist halt so für mich, hey, also Mac Jones ist kein schlechter Quarterback in Real Life. Erstens ist er in Fantasy schon mal viel, viel weniger wert für mich und es ist definitiv ein Profil, das ich für das, was er im Moment wert ist, nicht haben will. Noch dazu, wenn du zwei gute Starter hast, also wenn du jetzt, wir hatten vorher Dak und Aaron Rodgers zum Beispiel, wenn das deine Starter sind, dir bringt das nichts, da so einen wertvollen dritten Quarterback noch drin zu haben, der sowieso nie, den du eh nie aufstellst.
Ja.
Das heißt, wenn du so viel Kapital da bindest drin, weil das könntest du ja auch investieren in einen Breece Hall zum Beispiel oder in einen Mike Evans, wenn das ein bisschen schlechterer Quarterback ist, der nicht so viel wert ist. Du kannst wirklich Production, die du jede Woche aufstellst, kannst du von deiner Bank in dein Starting Lineup reinbekommen. Ich bin und ich sage ja nicht, dass jeder nur zwei Quarterbacks haben sollte oder dass man den dritten, dass man keinen Jared Goff auf dem Roster haben sollte. Aber ein Jared Goff als dritter Quarterback ist mir an und für sich lieber, als wenn ich einen Quarterback-Room habe aus Pat Mahomes, Josh Allen und Justin Herbert. Also klar, natürlich, im Vakuum will ich lieber die drei haben, aber da habe ich irgendwas in meiner Roster-Construction falsch gemacht, wenn das am Ende mein Quarterback-Room ist, wenn es in die Saison geht. Nicht jetzt in dieser Offseason, um Gottes Willen, da ist es jetzt erstmal egal. Aber wenn es dann in die Saison geht und ich eine Aufstellung machen muss, kann ich doch nicht jede Woche mich entscheiden, welche 25 Punkte ich jetzt auf die Bank setze.
Ja, und es wird ja so kommen dann immer.
Ja, klar.
Das ist den
Also.
falschen Bench. Ja, ist so, gebe ich dir absolut recht. Also ich will schon einen dritten Quarterback haben, aber irgendwie einen, der so borderline irgendwie Starter ist und
Ja,
ja, den man
genau.
mal reinwerfen kann, so ein Carson Wentz und solche Leute, ne?
Genau. Baker
Ja.
Mayfield wird jetzt dann wird einer werden am Ende, denke ich. Also ich gehe mal stark von einem Trade aus, ehrlich gesagt. Jared Goff haben wir schon genannt. Das sind so Spiele, die kann man da. Und hier Ryan Tannehill für den Preis. Perfekt.
Ja, natürlich. Also ich sag mal, wenn wir hier jetzt gucken, auch so Matt Ryan natürlich, der hat natürlich jetzt an Value ein bisschen zugelegt. Davis Mills, Jameis Winston, Carson
Ja,
Wentz, Jared
genau.
Goff, so diese Riege. Oder auch vielleicht
Ja.
sogar so ein Matt Corral oder sowas. Ne?
Ja, gut, dann müssen wir mal sehen, ob er dann aufs Feld kommt und wie er dann aussieht, ne? Aber
Aber der hat zumindest eine reelle Chance. Also auch ein Ridder, die Chance sehe ich. Also ich sehe im Prinzip Corral am einfachsten aufs Feld kommen, danach Ridder und danach halt erst Willis. Also selbst ein Howell sehe ich noch vor Willis auf dem Feld, ehrlich gesagt. Wenn ich die Odds einschätzen müsste. Auch dem traue ich null Spiele zu, aber ne, also von daher so einen sich, ich sag mal, das sind Second Round Values, die aber, wenn sie aufs Feld kommen, echt explodieren können. Und dann tradest sie
Genau.
halt weg für für einen, keine Ahnung, Wens plus Second.
Ja, oder genau. Ja. Das stimmt. Okay, so viel zum Superflex Quarterback Talk. Kurz, lass uns zum nächsten Deal kommen. Der kommt von Horgat und er sagt, ich habe hier noch einen älteren Trade, bevor Brady zurückkam, als Free Agent. Bevor Brady zurückkam als Free Agent in der Liga, also der war am Waiver Wire. Er ist eine 14er Superflex und er ist im Rebuild. Er gibt hier ab Derek Carr und 200 Farbdollar und bekommt es schon Watson.
Ja, Alter, worüber reden wir? Ne? Also das war natürlich zu der Zeit, als Watson auch noch völlig unklar war, was mit ihm wird. Ne?
Okay, ja.
Also muss ja, vor Brady zurückkam, da war es ja eben so. Und aber natürlich hast du da natürlich Watson super günstig in der 14er Liga eingekauft. Derek Carr, natürlich ein Quarterback, den ich auch mag für die nächste Saison, und die 200 Fab, wenn er dadurch dann Brady bekommen hat, auch alles gut und schön, aber also Watson ist halt mittlerweile wieder ein Early Second Round Pick in Startups.
Ja, und zwar zu Recht auch einfach.
Ja, wahrscheinlich in der 14er sogar ist er halt ein First Round Pick. So.
Ja. Ja, meiner Meinung nach auch. Und 200 Farbdollar sind scheißegal. Der andere, klar, kriegt der Brady dafür. Deswegen muss er sie auch teuer bezahlen.
Interessiert dich als Rebuilder aber auch nicht.
Juckt dich halt keinen Meter, genau. Und deswegen, bevor du nichts bekommst für dein Farb und ihn einfach jemand anders claimt oder jemand anders das Farb verkauft, dann nehme ich das All Day mit. Und Derek Carr hier so gut abzugeben, das ist natürlich auch ein Hammer. Also da wird wahrscheinlich schon Adams gesigned haben, schätze ich fast mal.
Ja, nicht, oder?
Brady kam doch erst nach der Free Agency zurück, oder?
Boah, gute Frage. Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, aber das muss ja alles in einem... Genau. Ja.
Es war alles relativ nah aneinander auf jeden Fall. Oder kam er doch am Tag vor der Free Agency zurück? Ja, ich weiß aber nicht, wann der Adams-Trade war. Ist auch egal. Also natürlich, wenn da Adams-Punkt nicht mal dabei war, dann krass, dass Derek Carr so ein Value hatte hier.
Ja.
Auf der anderen Seite, genau, eben Deshaun Watson wirklich super günstig gekauft. Home Run Deal, würde ich sagen. Mehr Rendite kriegst du in so kurzer Zeit eigentlich nie. Kriegst du generell nie. Genau.
Klappt schon wieder mit den Überleitungen, Flo. Nächster Deal.
Oh ja, richtig. den habe ich noch nicht mal kommen sehen. Nicht schlecht. Der kommt hier von Lil Jordan. 12-Man, PPR, Superflex, 11 Starter, 3 Wide-Receiver-Spots. Mein Team war vor dem Trade schon eines der besten. Ich war nur auf Wide-Receiver etwas dünn besetzt, deswegen der Move, um auch da Elite aufgestellt zu sein. Guter Move, um anzugreifen? Fragezeichen. Lil Jordan bekommt hier Davante Adams für einen 23 First und Second. Was soll ich sagen? An sich kein schlechter Deal, glaube ich. Also Production-wise völlig in Ordnung, wahrscheinlich auch value-technisch okay. Ich hätte den Deal halt im August gemacht.
Ja, sehe ich auch so. Ne, die 23er First, die nehmen immer mehr an Fahrt auf. Spätestens wenn jetzt der letzte Rookie-Draft vorbei ist, dann weiß auch jeder, dass ein 23 First sehr viel wert sein wird. Oder ein 23er Pick im Allgemeinen. Und du kannst den Trade später machen. Natürlich immer die Gefahr, dass irgendjemand anderes aus der Liga dir den Spieler wegschnappt. Ne, das darf man eben nicht außer Acht lassen. Aber du hättest halt eben noch ein paar Wochen, um zu sehen, ob Davante Adams sich nicht irgendwo in Vegas jetzt besoffen in Fuß schießt oder sowas. Ne? Das weiß man halt immer nicht. Ne? Da möchte man natürlich möglichst lange irgendwie die Picks halten und dann kurz vor Torestoß dann für so einen Spieler traden. Aber ich kann es durchaus verstehen und finde es auch keinen schlechten Move. 11 Starter, 3 Wide Receiver Spots, finde ich schon. Dann auch ein angemessener Preis. Klar, Adams ist alt, 2 Jahre hat er sicherlich noch im Tank. Mal gucken.
Fair, genau. Gut zusammengefasst, denke ich. Der nächste Deal, den wir haben, der ist wieder von Horgat. Eine Best Ball 12er Superflex, PPR, 0,5 oder Tight End Premium. Dabei 2 Running Backs, 2 Wide Receiver, ein Tight End und 4 Flex Spots, also auch relativ tief, aber halt mit mehr Flexibilität im Aufstellen. Die sonstigen Running Backs in seinem Roster, Christian McCaffrey, DeAndre Swift und jetzt hier steht Davis. Welcher Davis ist das jetzt?
Mike Davis.
Also wenn es Mike Davis ist, dann ja, gut, okay.
Welchen Davis gibt es denn?
Welchen Davis gibt es?
Also es gibt viele, oder? Also,
ja, aber als einen wirklich relevanten Running Back in... Ja. Oder Horgath, denkst du, dass Mike Davis noch relevant ist?
Naja, zu der Zeit war er noch nicht gecuttet.
Ist der gecuttet mittlerweile von den Falcons?
Jupp.
Oh, okay, schade, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Aber es ist auch einfach scheißegal. Es ist halt, also ich wüsste nicht, welcher Davis sonst.
Ja, da muss der sein. Davis,
ja. So, also CMC und Swift, sonst keine Running Backs offensichtlich im Roster.
Ja.
Und bekommt hier den 22, 102, 107, 109 und 304 für den 101, Derrick Henry und den 202. Phil, du als großer Breeze Hall Ultra, was sagst du dazu? Reicht dir das?
Nee, also ich bin auf der Breeze Hall Seite, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Für mich ist einfach zwischen 101 und 102 ein großer Teardrop, hatten wir ja letzte Folge auch schon besprochen.
Ja.
Ich sag mal, Derrick Henry in der Klasse 107 Gegenwert, denke, ist ungefähr ein Fair Value in dieser Klasse. Und dann hast du 101 und 202 gegen 102 und 109 und 304. Und da bin ich aber dann auf der 101 und 202 Seite. Von daher, für mich die Derrick Henry und Breeze Hall Seite. Dazu kriege ich noch 202, noch einen soliden Spieler. Also von David daher, Bell. Das ist okay für mich. Ja, Bell zum Beispiel.
Der David Bell Sweet Spot 202.
Rashad White oder sowas.
Ja, genau. Ja, und man muss einfach sehen, also vielleicht hier auch nochmal, wir machen gerade ein Startup ja noch, klar, ein bisschen besonderes Format an sich, aber trotzdem ist sag ich mal, insofern normal, dass du halt einfach guckst, ist ein ganz normaler NFL-Startup und da ging Breeze Hall an in der zweiten Runde eben gut, okay, du hast ihn auch gedraftet, deswegen natürlich immer ein bisschen schwierig jetzt einzuschätzen, aber trotzdem Mitte zweite Runde und der nächste Rookie ging dann, glaube ich, Anfang der vierten.
Also genau.
Das ist halt im Startup, das ist genau der Unterschied.
Im JIT 6 Startup ging er auch in der zweiten Runde.
Ja, und wann ging da der zweite Rookie? Weißt du das?
Oh, kann
das kannst du ja bei Gelegenheit nochmal sagen.
Du, ich bin ich sitze ja gerade am Rechner.
Ja, wunderbar.
Wir sind ja schnell. So, ja. Dann lass mich das nochmal kurz hier aufrufen. Jetzt gucken wir mal. Also Breeze Hall war der 206 dort und der zweite Rookie ging, gucken wir mal, dass ich keinen übersehe, aber es müsste Kenneth Walker ein 411 gewesen sein. Gucken wir mal, wo ist denn Pickett? Ne?
Ja, und wo ist Burks und wo ist London?
Ja, London ist 4-12, dann direkt danach.
Mhm. Okay.
Burks ist 5-7.
Schöner Value. Schöner Value von Mr. wer auch immer da an 5-7 gepickt hat.
Guter Mann. So, genau. Achso, Pickett ist sogar an 7-3 noch auf dem Board.
Uiuiuiuiuiui.
Freunde der Sonne. Ich hoffe, dass bis die Folge raus ist, dass ihr den gedraftet habt. Ey, sonst wirklich Frechheit hier.
ja, das ist echt, das ist nicht ohne.
Nee, genau. Also hier werden die Rookies scheinbar im Startup noch etwas undervalued.
Jo, genau. Aber man sieht auch hier schon eben den krassen Teardrop. Einfach von Breeze Hall zum Rest und deswegen dürft ihr auch also den Trade, also von 102 zu 103, von 101 zu 102, wenn ihr da einen Homerun wollt, dann nehmt 103 noch mit on top. Und dann sind wir da, wo ich sage, dann gehe ich auch mit der anderen Seite, aber es ist noch nicht mal so ein übertriebenes Value Gap. Also das ist weitaus geringer, das Value Gap, als bei dem Deal jetzt hier von Horgath, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen, den hätte ich definitiv auch nicht gemacht, aber wie gesagt, wir sind auch wahnsinnig hoch bei Breeze Hall. Wer den Lightning-Spot halt gar nicht mag oder den Spieler nicht mag,
tja. Ja, ich mal da, Frage dazu, September, wo wird Breeze Hall, also beziehungsweise eigentlich frage anders, wird Breeze Hall Top 4 Running Back sein oder schlechter?
Ich glaube schlechter.
Uiuiui, ich glaube nicht.
Ich glaube schlechter.
Ich glaube,
also im September, bevor die Saison beginnt quasi. Ja. Ich glaube schlechter.
Ich glaube, also ich sehe sogar einen Case dafür, dass er bis dahin Running Back 3 in Dynasty ist.
Ja, ich sehe auch einen Case, also er kann auch Running Back 2 sein bis dahin.
Ja, also 4. Also
welche Spieler, welche, also außer JT, wen siehst du denn so 100% davor in Rankings?
Ja, schwierig, ne? Also
aber dann geht's los. Dann hast du nämlich Swift, dann hast du Swift, Najee und Javonte eigentlich immer in diesem zweiten Tier.
Ja, die Sache ist halt die, Javonte ist für mich halt jetzt schon dahinter, weil der im Prinzip ja wieder ein Jahr verliert.
Ja.
Und dann ist er halt nach der Saison 23 für mich halt, wie gesagt, also es wird halt die Diskussion JT die 1 aktuell und dann Swift, Najee und Breeze. Ich glaube, dass
ja, aber ich glaube, weißt du, dann, du bist Anfang der Saison, es ist wieder CMC da und so, also
du weißt, ich glaube schon,
dass das auch wieder kommt, ne, so, jetzt schauen wir mal.
Der Hype wird bis dahin, wird sich, CMC ist dann 26, ne, das ist halt der Unterschied. Ich glaube, der Hype wird halt.
26 ist der dann, ist das so?
Der ist 25,9 Jahre alt, ich habe gerade nachgeguckt.
Krass.
Also dementsprechend, der Hype wird da, glaube ich, für Breeze noch richtig Dynamik aufnehmen. Ich glaube, der ist noch nicht am Ceiling.
Dementsprechend werdet ihr Breeze Hall auch nicht von Phil erstmal kaufen können. Deswegen kriegt er kein 101 weg. Ihr seht, wie hoch der Mann bei Breeze Hall ist. Und ich kann nur sagen, weise Worte an und für sich, auch wenn ich noch nicht glaube, nicht so sicher bin, dass es so schnell geht.
Kannst du dich erinnern, was ich damals über Najee Harris gesagt habe und alle mich belächelt haben im Ranking, als ich gesagt habe, Top 5 Running Back?
weiß ich nicht mehr genau, aber ich weiß, du warst immer wahnsinnig hoch, das stimmt natürlich völlig. Und es hat auch gut funktioniert. Aber die Angst bleibt ja trotzdem dieser Jets-Offense und so. Also das ist ja das Problem.
Ja, klar. Gut, das haben auch alle über die Pittsburgh Offensive Line gesagt, die scheiße war, und Ben Roethlisberger, also das ist halt für mich so ein bisschen, ich das macht für einen Running Back nicht so viel aus. Das ist eben diese Sache. Ich glaube, die einfach aktuell noch massiv überbewertet wird und ich glaube, deswegen könnte man sogar davon sprechen, dass Breeze Hall noch ein Buy ist. Von mir.
Ja,
okay.
Ja.
Für 3 First Round Picks.
Genau. Für 23 First. Das ist gut. Genau. Okay, ja. Fair enough. Schauen wir mal weiter auf den nächsten Deal. Der kommt von Marquisio 44. Tight End Premium, Superflex, 12 Mann, Half PPR Liga. Er hat noch J.K. Dobbins, Travis Etienne, Najee Harris, Antonio Gibson und Cordarrelle Patterson als Running Back. Und es gibt 2 feste Running Back Spots. Marquisio 44 bekommt hier Cam Akers, Debo Samuel, Davis Mills und 11 Farbdollar. Also die haben echt den Deal auch wirklich also dann kippen lassen. Und abgegeben hat er dafür Christian McCaffrey und Jared Goff. Ja, Phil. Jetzt sag uns doch, warum.
Du darfst der gut ist.
Ah, sorry, ja. Ja, gut, Marquisio 44. Auch da, ich klatsch nochmal, das ist wirklich ein schöner Deal. Ich bin zwar durchaus nicht ganz so niedrig bei Christian McCaffrey, was die anstehende Saison angeht. Ich glaube schon, er ist halt einfach der Running Back trotzdem, der Fantasy komplett breaken kann und ja, absurdes Upside einfach. In Redraft wäre auch nach wie vor mein Running Back 1, ehrlich gesagt. Aber ja, trotzdem hast du hier Christian McCaffrey, du hast ihn abgegeben und du bekommst halt einen riesen Haul dafür. Debo Samuel und Cam Akers straight up, finde ich. Also ja, ich nehme einfach dir die 2 Assets. Cam Akers, wir haben heute sogar darüber geschrieben, Phil, massiv undervalued im Moment, ein absoluter Buy-Kandidat. Und Davis Mills ist auch einfach mehr wert als Jared Goff. Das noch on top. Und die 11 Farbdollar. Ich meine, das ist dann natürlich auch nochmal ein echter Hammer.
Ja.
Nee, finde ich einen guten Deal für Marquise 44 hier.
Ja, sehe ich genauso. Also würde ich auch in 10 von 10 Fällen machen, den Deal.
Ja. Gut. Der nächste, der kommt. Jetzt kommen wir in die Swiss Guy Rotation. Da gibt es ein paar Deals.
Ja, ja.
Der versorgt uns immer fleißig mit dieses Jahr, Kollege. Und der erste Superflex Tight End Premium ohne Tight End Position. Ja, genau. Das ist, ich verstehe es auch nicht.
Das ist wie mit Roger Goodell beim Draft. Der wird ja auch immer ausgebuht werden. Dieses Setting wird ja immer ausgebuht werden.
Scheiß Receiver-Flex, Alter. Das ist so behindert. Aber gut. Er sagt, ich sehe mich in einem Win-Now-Fenster, wollte den tiefen Value von Antonio Gibson mitnehmen, bin bei ihm über eure Bewertung und über Konsens, sehe da durchaus Upside. Den diesjährigen 201 finde ich nicht als richtigen 201, sondern sehe ich eher tiefer. Dafür habe ich jetzt 3,23er First und den Pick würde ich sicher als mit bezeichnen. Late eher unwahrscheinlich. Also, Swissguy bekommt hier Antonio Gibson und den 23 First und gibt ab den 22-101, also Breece Hall, den 201 und den 3, und einen 23 Fourth. So, Phil, was sagst du jetzt dazu?
Ja, das ist tricky, aber ich gehe hier mit dem 101 und dem 201. Ist für mich nicht so ein klares Ding. Aber also Breece Hall ist hier das beste Asset in dem Deal. Und dann, ich sag mal, den nehme ich locker über den mit 23er First. Und dann, ja, wie gesagt, muss man einfach sehen, Breece Hall, da weiß ich, was ich bekomme. Ich weiß, dass ich den 101 habe beim 23er. Natürlich, wenn der nachher der 101 wird, dann gut, dann freut man sich sicherlich. Aber ich nehme hier Breece Hall und sagen wir mal James Cook für über Antonio Gibson in 23 First.
Ja, also für mich ist halt auch der 201 einfach, für mich ist das nicht schlechter als Antonio Gibson, ehrlich gesagt.
Ja,
klar,
ja, nee,
glaub es ich kommt halt drauf an, was kannst du für Antonio Gibson in deiner Liga bekommen, wenn du da mehr kriegst, okay. Swissguy, du sagst dir hier schon, du bist bei Antonio Gibson deutlich höher als wir sind, ja. Dann ist das ja auch völlig in Ordnung und du machst den Deal ja für dich. Ich sag auch, ich bin schon klar auf der Breece Hall Seite. 23 First sind, das ist natürlich ein Hammer, hier einen zu bekommen. Aber trotzdem, ich meine, so sehr ich diese 23er Klasse liebe, aber wir müssen halt auch erstmal dann da einen Breece Hall Prospect bekommen. Wir wissen, natürlich gehen wir stark davon aus, dass wir mit Bijan Robinson einen Spieler bekommen, der im Prinzip, ja, das gleiche oder sogar noch ein besseres Profil hat. Wie viel besser ist Bijan Robinsons Profil eigentlich als das von Breece Hall?
Ja, und wie gesagt, er muss auch erstmal in einem guten Landing-Spot landen.
Ja.
Und all diese Geschichten.
Er muss erstmal unverletzt durch sein Junior hier kommen.
Und der Pick, der 23er First, muss da auch erstmal sein. Also,
ein Team, was sich gerade
irgendwie einen komplett neuen Running Back Room erdraftet hat, hier mit Hall und ich sag mal mutmaßlich mal Cook, das ist schon nicht schlecht. Also dementsprechend, da bin ich schon. Nee. Da nehme ich den 101, das
genau.
Relativ sichere Value.
Lass das mal 23-109 sein.
Ja.
Und dann kriegst du da irgendwie Jordan Addison.
Ja, gut, ja, aber gut. Dann wüsste ich, wen ich lieber hätte. Ja. Scheiße, oh Gott.
Oh, Phil, halt hier, wir haben hier große Probleme. Sollen wir kurz Pause machen?
Ja, bitte.
Wir machen Pause, Phil wischt auf.
Oh, scheiße, ey. Ich bin mal kurz weg.
Ja, klar. So, und da sind wir wieder nach einem kleinen Fauxpas hier im hohen Norden. Da hat Phil jetzt einfach mal kurz durch seine Wohnung gewischt. Das tut sicher auch nicht, das tat er sicher auch ganz gut.
Skandal.
Und ja, genau. Nee, macht auf jeden Fall Spaß, sowas in einem Podcast schön drin zu haben und auf Tape zu haben. Das ist wunderbar.
Ja, danke, ich habe hier kurz mein Wasserglas einmal über den Schreibtisch katapultiert. Glücklicherweise keine größeren Ausfälle. Technik ist ganz geblieben.
Da seht ihr mal, was passiert, wenn ihr Breece Hall wegtradet und das als höherer Trader einreicht.
So.
Genau. Also, Swissguy hat aber noch einen Deal dabei, der auch noch eingeschickt hat. Sagt er, es war eine 10er-Liga mit einem Quarterback, zwei Superflex und zwei fixen Tight End Spots. Ist im Rebuild und will mit dem Trade auf ein safes Wide Receiver Asset gehen, als den Gamble mit den Rookies zu haben. Jetzt erstmal generell, hast du schon jemals mit zwei Superflex Spots gespielt?
Nein, finde ich nicht.
Also kann man hier im Prinzip drei Quarterbacks starten.
Richtig, das ist im Prinzip wie eine 15er Superflex.
Ja, richtig.
Oder? Sehe ich das jetzt falsch?
Ja, ja. Im Prinzip.
10er,
ja,
10er, ja, Super, ja, klar, 30er.
Genau. Ja. Ja. Nee, ich habe gerade überlegt, ob man dann anders gewichten muss für die, also für die Größe der Liga sozusagen. Und die dadurch verfügbar, also wird das Superflex-Level der Nicht-Quarterbacks quasi angehoben, weißt du?
Ach so,
ja. Der erste Wide Receiver, der halt draußen sitzt, ist besser. Deswegen ist natürlich der Superflex, also ich glaube 15er Superflex sozusagen noch ein bisschen härter.
Ja, ja, okay.
Kann sein, aber kommt natürlich jetzt auch auf die Starter an und so, wissen wir nicht. Sagen wir mal so, dann gehen wir mal davon aus, Quarterbacks sind sehr wertvoll in der Liga.
Ja.
Swiss Guy bekommt hier Jamar Chase und gibt dafür ab den 1-0-3, 1-10 und 2-0-8.
Ja.
Ich glaube, du startest, oder? Ja.
Ja. Würde ich auch machen. Also da nehme ich, in so einer Liga nehme ich halt auch gerne Chase, weil ja, kleine Liga, da will ich immer die guten Assets haben. Und 1-0-3 wäre dann hier vielleicht ein Pickett, wenn er nicht 1-2
wahrscheinlich
ist.
Wahrscheinlich aber nicht.
Wenn er 1-2, wahrscheinlich ist der eher 1-2, ne?
Genau, eben.
Nehme ich mal. Denke ich auch. Ja, also dann wäre es wahrscheinlich ein Walker. 1-10 wäre ja wie in der regulären Liga auch irgendwie Moore, Olave, Watson, irgendwie Cook, irgendeiner von denen. Pickens, genau. Und 2-0, nee, da nehme ich, da bin ich bei Chase.
Ja, ich denke ich auch. Also bin ein riesen Traylon Burks Fan und würde ihn hier an 1-0-3 dann wahrscheinlich nehmen.
Ja, okay.
Der wird nicht an 1-0-2 gehen, aber trotzdem, ja, Burks ist halt, also bei aller Liebe, aber wenn ich für Chase jetzt, wenn mir einer sagt, du kriegst hier Traylon Burks und George Pickens, dann würde ich den aber mit dem Scheißbesen wieder rausjagen. das ist klar, also das geht nicht. Deswegen, also super Deal, denke ich hier, Jamar Chase wirklich günstig mitgenommen aus meiner Sicht. Mache ich auf jeden Fall.
Ja.
Dann hat er nochmal einen Deal gemacht, gleiche 10er-Liga wie oben. Die 24er-Picks sind die eigenen, die er hier bekommt. Und da sagt er, ich gehe davon aus, dass ich immer noch Top-4-Picks haben werde. Also, bekommt den eigenen 24 First und Second zurück. Außerdem noch den 22er 301 on top und gibt hier ab den 22er 105. Was sagst du da?
Ja, kann man machen, ne? Also wenn man die eigenen Picks dann relativ teuer wieder ertraden muss, aber ja, warum nicht?
Ja, ist halt schon hart, tatsächlich. Ja. Klar, jetzt hast du im Rebuild, das habe ich vorher gar nicht so dran gedacht, Jamar Chase, das ist halt ein Value-technisch ist das trotzdem gut, aber im Rebuild natürlich immer ein bisschen schwierig, solche Spieler dann einzukaufen, gell, die eigentlich jetzt halt schon an der Value-Grenze sind. Das heißt, ist eigentlich auch schon wieder ein Spieler, den ich direkt versuche für viele, also für ein viel größeres Haul, als was du jetzt gekauft hast, aber für ein großes Paket zu verkaufen.
Vielleicht ein Quarterback in der Liga.
Ja, genau, klar. Gut, ja, aber spannendes Konzept auf jeden Fall mit zwei Superflex-Positionen. Sieht man auch nicht alle Tage.
Nee.
Der nächste Deal von Swiska, und das war, den hatten wir schon zur Hälfte mal hier drin. Da hat aber dann die andere Hälfte leider gefehlt, was Swiska abgegeben hat, falls ihr euch an die Folge noch erinnern könnt. Ich habe den Kollegen dann angeschrieben und er hat die zweite Hälfte auch noch nachgeliefert. Ist eine 12er Superflex Tight End Premium, auch wieder mit fixem Tight End Spot. Team sieht er im Contender-Modus mit der Möglichkeit, in Season das Ganze noch mit eigenen oder generell mit 23er Picks zu verstärken. Swiss Guy bekommt hier Travis Kelce und zwei Fifth-Round-Picks und abgeben tut Dallas Goedert den 1-12 und 3-0-4. Ich muss sagen, ja, ihr wisst, wie gern ich diesen 1-12 habe. Nicht so gern. trotzdem jetzt, wenn ich sage, selbst wenn ich hier einfach für meinen Guy reache, für David Bell, Dallas Goedert und David Bell, boah, da, also wenn ich im Contending-Modus bin, dann gerade jetzt nach dem AJ Brown-Deal, das ist natürlich jetzt, das tut schon weh, da, oder das hilft Swiss Guy, der gibt ja hier Dallas Goedert nämlich am 8. April ab. Und da hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, hey, ich gehe mit Dallas Goedert und dem 1-12 über Travis Kelce, weil er da eigentlich, ja, die 1,5 war, also mit Smitty gemeinsam die 1. Und dass die jetzt natürlich AJ Brown da dazu holen, das tut Dallas Goedert schon weh, glaube ich. Auf der anderen Seite, ja, Travis Kelce halt nicht mehr so jung. Ich finde es ein sehr fairer Deal für beide Seiten und im Zweifel als Contender sage ich dann, komm, jetzt einmal Arschbacken zusammenzwicken, gebe ich halt den First Tier on top noch ab und probiere es dann mit Travis Kelce die Liga zu gewinnen.
Ja, sehe ich auch so. Ist für mich also ein Deal in Teil in Premium als Contender, den ich auf jeden Fall mache. Naja, also da hole ich mir, wenn ich jetzt wirklich angreifen will, dann mache ich keine Gefangenen und dann nehme ich in Kauf, dass Kelce vielleicht noch 2 Jahre im Tank hat und dann Feierabend ist. Und wenn du da bis dahin einen Titel geholt hast, dann hat sich der Deal allemal gelohnt. Auch mehr als irgendwie einen Jahan Dotson oder was weiß ich nicht wen, einen 12 zu draften. Genau. Und dementsprechend, ja, kein Ding, auf jeden Fall.
Ja. Gut, der nächste Deal, den wir haben, kommt von Tinosaurier. Ist eine 12-Team Superflex Half PPA mit Titan Premium. 23 Second wird aller Voraussicht nach late sein. Kommen wir gleich dazu. Ich hielt die 5 Spots gerade vor dem Hintergrund, dass ich noch 206 und 208 halte, für völlig vertretbar, um den 23 Second einzusammeln. Auflösung des Ganzen, was hat Tinosaurier hier abgegeben, den 205 und bekommt eben den 210 zurück und dafür casht er noch den 23 Second ein. Phil, soll ich das Draftboard überhaupt noch vorlesen? Also es gibt, das kriegen wir hier, Jahan Dotson, Desmond Ridder, David Bell, John Metchie, Wondell Robinson, das sind so die nächsten hier in der ADP von Sleeper. Siehst du hier einen Case, den man machen kann, dass man das als andere Seite macht, dass man hier quasi hochgeht auf 205?
Puh, nicht wirklich.
Also selbst ich als riesen David Bell-Fan, den mache ich nicht.
Nein. Also in der Regel, wenn du 2 Picks, also außer immer die erste Runde ausgeklammert, in der Regel, wenn du 2 Picks aus der gleichen Runde für einen aus der Runde abgibst, dann hast du in der Regel auch an Value gewonnen. Also jedes Mal, wenn mir einer, egal ob es 201 oder so ist, wenn ich 201 gegen 212 und 23er Second trade, dann würde ich es immer machen.
Ja, diese Klasse, also in der Klasse auf jeden Fall. Und es wäre was anderes hier, ganz ehrlich, mit David Bell am Board, 23 Seconds straight up, würde ich machen. Habe ich das eine Mal nicht gemacht, als wir IDP gespielt haben und ich gesehen habe, Alter, wie viel Value fällt in der zweiten Runde, selbst in der schlechten Draft-Klasse eigentlich auch ans hintere Ende vom Board. Das ist wirklich brutal. Und da ist David Bell Ende der zweiten Runde gegangen. Da habe ich mir schon gedacht, okay, Alter, du hast keine Ahnung, wie nächstes Jahr diese IDP-Klasse aussieht. Vielleicht gibt es da geile Edge-Rusher drin und so weiter, die das ganze Value wirklich nach unten drücken. Das war echt mal die Ausnahme, da dachte ich mir, boah, Alter, nee, das hast du echt falsch eingeschätzt. Aber so generell, wenn ich jetzt in der 0815-Liga bin, ich mag David Bell halt so gern und ich, wenn ich jetzt nicht das mit Abstand schlechteste Team der Liga bin, so ungefähr, und schon weiß, ich picke 201 bis 203, dann gebe ich den 23 Second halt her.
Ja, unter anderem, damit sollte dann wohl Will Anderson gemeint sein, von Alabama, glaube ich, wahrscheinlich für viele schon dieses Jahr 101 im NFL-Draft gewesen wäre, wenn er hätte gehen können. Ja. Also dementsprechend, da muss man mal sehen, da werden, ja, in IDP ist es nochmal immer was anderes, aber ja, also hier muss man den auf jeden Fall machen, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Also Tino, du sowieso aus deiner Sicht ist das ein 100%er All Day Everyday und ich glaube, wenn das nicht sogar die Liga war, hat er hier nicht sogar dann, ging da nicht Jahan Dotson vom Board? Ich glaube schon. Der hat er doch die ganzen Picks da, irgendwie 4 Picks in a row gehabt, gefühlt, gestern Abend. Und dann da sämtliches Zeug eingesammelt. Also, Wunderbarer Deal.
Ja.
Gut, dann haben wir den nächsten. Der kommt von unserem guten Freund, dem Sven. Und der sagt, er hat einen Hörer-Trade, ist ein Contender-Team, normales Superflex mit PPA, aber ohne Tight End Premium. Er bekommt hier Delvin Cook, Adam Thielen und Rob Gronkowski und abgeben tut er dafür den 107, 204 und 23 Third. Ah, ich glaube, ich muss starten.
Du musst starten, ja.
Sorry, ja, ich vergesse es jedes Mal wieder. Ja, Delvin Cook ist natürlich jetzt im Moment in dem Punkt, wo wir sind, nicht so sexy. Ich glaube, ich werde auch im September nicht so hyped sein auf Delvin Cook, ehrlich gesagt. Aber das liegt einfach an diesem Running Back Alter. Aber trotzdem, du gibst hier ja nicht viel auf. Gibst hier Sky Moore auf, aus meiner Sicht. Du gibst hier mit dem 204 dann vielleicht David Bell auf. So, das ist so das, wo ich, also so, ich versuche mir das jetzt so schlecht zu reden. Ich sage, ja, würde ich den dann noch machen, selbst wenn es so für mich der ideale Outcome ist. Und selbst dann muss ich auch ehrlicherweise sagen, hey, komm, Delvin Cook ist eigentlich schon mehr wert. Und dann kriegst du noch Adam Thielen und Gronk obendrauf, wo wir auch nicht wissen, vielleicht kommt Gronk zurück. Dann kann es auf einmal wieder ein richtig produktiver Spieler werden. Deswegen, ja, ich würde den Deal, wenn ich als Contender dran bin, auch hier wieder dann Arschbacken zusammenzwicken, auch mal den Value-Value sein lassen und die Upside-Upside sein lassen. Und also Value-Upside sein lassen und dafür gehen, diese scheiß Championship zu holen. Das ist okay.
Ja, und also ich bin mir ziemlich sicher, also gerade als Contender bin ich mir ziemlich sicher, dass Adam Thielen sowohl David Bell als auch Sky Moore outproducen wird. Und
bei Sky Moore wäre ich da nicht so sicher.
Ja, ich schon. Ja. Und also vielleicht, wenn Adam Thielen sich verletzt, dann nicht. Aber sonst. Ja, 107 für Delvin Cook, ganz ehrlich, da kriege ich noch ein bis zwei Jahre Production aus Delvin Cook. Und dann ist doch gut. Also dann bin ich doch
mega läuft, happy. Keine Frage. Wenn es gut läuft, keine Frage. Das ist halt, das Problem ist immer, fallen die Räder auf einmal ab und dann schaust du mit dem
Buch. Ja, gut, gut, klar. Das kann
dir. Das wissen wir bei Running Backs halt
immer. Es ist ja nicht so, dass du hier 1-0-1 abgibst. Also, das ist 1-0-7.
Ja, um Gottes Willen, Dann wäre es ja gar keine Diskussion, oder?
Nein, man muss ja auch mal wirklich, also die Chancen für mich, dass ein Spieler, den ich mit 1-0-7 drafte in dieser Draftklasse, der hittet, die sind für mich halt wirklich, also, das ist klar, irgendwo unter 50% wahrscheinlich. So würde ich es aktuell einschätzen. Und dementsprechend, ja, nee, sehe ich überhaupt kein Ding. Also das ist für mich als Contender, ist das ein No-Brainer.
Gut. Ja, Sven, hast du richtig gemacht. Alles wunderbar. Auch wenn Phil hier wirklich, also das Sky Moore-Slender, der hört nicht auf. Das ist klar.
Oh Gott,
Ich hoffe,
dass es dir mit Sky Moore nicht so ergeht wie mir mit Terrace Marshall im letzten Jahr.
da kommen die Flashbacks, Alter.
Ja,
das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Das wäre. Aua.
Also dementsprechend, ja, ich drücke die Daumen für Sky Moore. Ich sehe ihn ja auch nicht so negativ. Ich muss das ja immer ein bisschen, mich zu foppen, muss ich das ja auch mal immer so ein bisschen sagen. Aber ich sehe ihn ja auch nicht so negativ. Von daher alles gut. Ich sehe da auch schon ein Szenario, dass der ein guter und wertvoller Spieler wird. Aber
Weißt du, was der große Unterschied ist zwischen den beiden? Sky Moore kommt zu einem Coach, der was von Football versteht.
Ja gut, okay.
Der andere hat die 50-Option bei Sam Darnold gezogen.
Wollte ich sagen, die Quarterback-Situation ist vielleicht auch eine leicht unterschiedliche, Sam Darnold versus Patrick Mahomes, aber nur leicht.
Ja? Ja, also zumindest muss man sagen. 50% davon sind selbst verschuldet. Der Patrick Mahomes, dass den nicht jeder hat, das ist klar. Aber dass dein Quarterback Sam Darnold ist, ich habe kein Mitleid mit Matt Rhule, der Justin Fields nicht considered hat, als er an Bord war.
Ja,
von dem her wünsche ich ihm auch wirklich ich gönne ihm diese Sam Darnold Starts. Das ist durchaus lustig zu sehen. Genau, okay. Damit lass uns aber jetzt rüberkommen zu deinem Deal, den du getätigt hast. DJ Red Hat hat den bei mir quasi eingesendet und ist eine Liga, in der wir beide mitspielen. Das heißt, ich habe den Deal auch recht schnell mitbekommen. Du hast hier für Jonathan Taylor und Mike Evans getradet, dazu noch zwei Late-Round-Picks eingesammelt und abgegeben. Hast du an DJ Red Hat den 109, der in dem Moment on the clock war. Das wurde Chris Olave. den 2-0-1, das wurde James Cook, Deebo Samuel, den 2-12, 23 Second und 23 Third. So, um das mal hier reinzubringen, da haben wir gleich die Spieler noch dabei. Ja, DJ Reddit. Dann jetzt mein Feedback quasi als objektiv Außenstehender und ja sogar Mitspieler in der Liga. Das heißt, hier tatsächlich sehr unvoreingenommen. Ich glaube, dass der JT hier ein bisschen Beleg abgegeben hast, ehrlich gesagt. Du bist sehr, sehr hoch offensichtlich bei Chris Olave, den du hier an 1.09 gedraftet hast. Dass du da jetzt bei mir keine offenen Türen einrennst, das glaube ich, weißt du. Wenn du das mein Ranking mit Chris Olave siehst, wo der da irgendwo auftaucht. By the way, Phil, wir müssen noch Post-Draft-Rookie-Rankings, glaube ich, so ein Konsensus irgendwie veröffentlichen. Fällt mir gerade auf, wir haben den Mock-Draft gemacht, aber wir haben jetzt eigentlich nicht in Ranking-Form gegossen und irgendwie rausgehauen. Wir haben immer unsere Pre-Draft-Rankings position-wise nur richtig veröffentlicht. Das steht noch auf unserer To-Do-Liste. Und ja, also Chris Olave habe ich recht niedrig. James Cook habe ich auch relativ niedrig. Das sind beides Profile, die mich nicht so ansprechen. Und dann dafür halt JT abgeben. Deebo Samuel ist für mich auch eher ein Sell-Kandidat, wobei es auch auf den Preis ankommt. Also manche unterschätzen ihn jetzt auch zu arg. Ist schon eine tolle Rolle in der Niners-Offense und hey, irgendwie haben jetzt alle nur noch diesen Running-Back-Ding da im Kopf, aber man hat einen 30% Target-Share also aufgelegt, bis er dann eben in diese Running-Back-Rolle gedrängt wurde. Von dem her ist schon Top-Receiver in der NFL, aber trotzdem, JT ist halt, wir spielen hier Fantasy und da ist JT der Running Back 1 in Dynasty und ja, die Production von Deebo Samuel zu Mike Evans haben wir hier auch schon mal gesprochen. Mike Evans, der absolute Nummer 1 Receiver der Bucks, gerade in den ersten Wochen, bis halt irgendwann dann Godwin zurückkommt von seinem Kreuzbandriss. Ja, da weiß ich nicht, wie viele Punkte gewinnst du von Mike Evans zu Deebo Samuel. Und selbst wenn es hier gar nicht um die Production geht, sondern um den Value, dann musst du jetzt auch aus den Draftpicks echt was machen. Da hast du 3 Seconds, wobei einer der 2-12 dieses Jahr ist. Ja, good luck, kann man da nur sagen. Und dann halt noch ein Third. Ja, ja. Also dazu, Phils Team in der Liga schaut auch nicht so verkehrt aus. Also der 23 Second ist jetzt auch nicht gerade. Also es wird, glaube ich, nicht der 2-0-1. Und deswegen hätte ich da wahrscheinlich auf mehr bestanden. Zumindest ein 23, generell vielleicht mal so als Faustregel, wenn ich Jonathan Taylor abgebe, will ich einen 23 First haben. Der muss irgendwie in diesem Deal dabei sein. Und wenn der early ist, dann können wir immer Gespräche anfangen, aber wenn du Jonathan Taylor abgibst, kein 23 First bekommst, tut weh. Da muss er schon ein Homerun sein. Das ist Deebo Samuel aus meiner Sicht nicht, auch nicht mit Chris Olave und James Cook im Gepäck.
Ja, gut, man muss hier sehen, ne? Deebo Samuel, oder man muss sehen, wie hoch man Deebo Samuel hat, ne? Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
Klar.
Und
ich glaube schon, also für mich ist es immerhin, er ist schon ein Top 10 Dynasty Receiver.
Ja, ja, viele haben den auch als Top 5 Receiver mittlerweile. Ich nicht, ja, aber.
Ich glaube, dabei aber, du kannst ja zwischen, das haben wir schon oft diskutiert, du kannst zwischen 3 und 11 so durchrotieren. Der Value Gap ist nicht so da, ist ja fast ein Tier.
Ja, ja, gut, aber nichtsdestotrotz, also von daher, ich sag mal so, denke schon, dass es hier zumindest ein solider Deal ist. Für mich letztlich, um da meine Sichtweise natürlich auch nochmal zu erklären, ich bin gerade im Switch von ja, Rebuilder. Ich hatte den 1-0-1, habe Breece Hall gepickt, haha. Ja. von 1-0-1, genau, und will jetzt halt angreifen, hab da jetzt. Ja, wir beide haben, glaube ich, genau, ich hatte die Lance getradet, du mir Swift, ne? Also ich habe da jetzt,
genau. Ich bin noch ein Jahr im Rebuild. Ich habe letztes Jahr die Quarterbacks komplett gepuntet und habe jetzt Trey Lance. Und ich habe 4 23er Firsts, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
5 sogar, sorry.
Ah ja.
Unter anderem den von DJ Redhead. Das heißt, mir gefällt der Deal natürlich auch ganz gut für die Immediate Production, wenn du Mike Evans und Jonathan Taylor abgibst für Deebo Samuel. Das muss man dann auch ganz ehrlich sagen.
Ja, naja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich mache hier den Switch vom Rebuilder zum Contender und dementsprechend war das für mich hier natürlich, ja, ich sag mal, ich gebe zwar viele Picks ab, Er konnte sie eigentlich an sich, glaube ich, ganz gut gebrauchen, weil das Team doch relativ oder zum Teil relativ alt war und in der Breite auch nicht so gut aufgestellt war, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, konnte man da auf jeden Fall auch einen Case für beide Seiten finden. Wie gesagt, ich kriege natürlich Mike Evans und Taylor. Beide bringen natürlich die Production gleich mit, ne? Oder sollten sie.
Genau, ja, der Deal kann gut ausgehen, auf gar keinen Fall würde ich das hinterfragen, wenn hier Chris Olave das hält, was er bei manchen verspricht, JJ Zacharyson's Wide Receiver 2 ja zum Beispiel und James Cook, haben auch viele auf Running Back 2 diese Klasse, also wenn die beiden hitten, ganz ehrlich, dann sehen wir zwei vielleicht doof aus, wenn wir gesagt haben, kannst du auf jeden Fall mit JT gehen, mit der Sicherheit, aber auf einmal kann sich das auch drehen, da möchte man gar nicht dagegen reden.
Ja, und weißt du, ich sehe das immer gar nicht, also das muss man hier vielleicht an der Stelle auch nochmal so sagen, ich sehe das auch nicht immer so, also selbst wenn seine Spieler jetzt alle, also die Picks alle Home Runs sind und Olave ist jetzt top und Cook ist top und was weiß ich, wenn er noch pickt dann mit den Picks und die sind alle gut, dann ist doch gut. Also ich sag mal, wenn ich dann den Titel gewinne, dann bin ich doch happy damit trotzdem. Wenn ich den Deal gemacht habe, vielleicht in dem Moment im Nachgang Value abgegeben habe, vielleicht und trotzdem hier die Liga gewinne, dann ist mir, also dann in dem Moment, und das muss man, glaube ich, darf man nie vergessen, wenn man einen Deal macht und man verliert den auch value-wise, dann kann man trotzdem, wenn man nachher einen Titel holt, ist es scheißegal. Dann hat man halt ultimativ gewonnen. Und das ist halt das, was zählt. Ne?
Genau, und generell, das ist auch was, wir haben uns auch schon öfter drüber unterhalten, über den einen oder anderen Mitspieler in manchen Ligen, die, einfach, wo man merkt, die wollen jeden Deal gewinnen. Und zwar also so mit halt so Abstand. Und so, die sind halt gar nicht bereit, ein Risiko einzugehen. Oder die fließen halt irgendwelche Leute dann mal, das gelingt ihnen dann hin und wieder mal, aber im Prinzip verpassen die halt ganz viele Situationen, um vielleicht mal einen kleinen Value-Gewinn mitzunehmen, um auch mal ein Risiko mitzunehmen, um auch mal komplett in den Rebuild zu gehen oder wie auch immer. Da passiert immer so wenig, weil sie nur Home Runs machen. Und das sind so oft Teams, die in der Mitte der Liga festhängen, die so gewinnst du nicht. Das wird es nicht sein. Du musst Risiken in Kauf nehmen, sonst kommst du nicht weiter.
Ja, und es ist halt auch, und auch wenn man viele Trades macht, und wir machen gleich beide auch relativ viele Trades, du hast auch manchmal Deals dazwischen, da denkst du ein Jahr später, boah, den hätte ich gern zurück. Ne? Also das ist wirklich so, das ist so, passiert immer mal, aber letztlich, es kommt halt wirklich so, das ist so ein bisschen eben, wenn du auf lange Sicht halt irgendwo, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn du auf lange Sicht irgendwo mal einen Deal verlierst, mal einen Deal gewinnst, aber auf lange Sicht irgendwo immer knapp gewinnst, sage ich mal, diese 5% rausholst, dann hast du halt auf lange Sicht immer einen Gewinn.
Das ist genau, logisch. Genau. Aber das ist eigentlich eine gute Rechenübung. Was ist, wenn deine Deals, was ist besser? Deine Deals gehen on average 10% zu dir, und du machst dafür 100 in einer Saison, oder die Deals gehen zu 90% an dich und du machst halt 3.
Ja.
Das ist die einfache Überlegung dabei. Und du musst auch hin und wieder mal eben auch einen Spieler abgeben, der dir wehtut, einen Deal machen, wo du selber denkst, könnte sein, dass der jetzt nicht so clever ist. Wir können viele Deals ausgraben aus unserer Vergangenheit, wo du dir im Nachhinein an den Kopf fasst.
Ja.
Aber die macht man halt dann auch. Und trotzdem, ähnliche Deals haben in anderen Ligen dann super, super gut funktioniert. Man kann nicht immer nur Trade calculate und dann muss 20% auf meiner Seite sein, sonst mache ich das nicht.
Nee, das ist, also ich bin mal angefangen tatsächlich auch eigentlich jeden Deal, den ich mache und so, oder wenn ich so denke, oh, wie sieht der, hau die jetzt immer in Trade Calculator, weil ich einfach gemerkt habe, viele Leute gehen einfach danach und bei einigen weiß man natürlich auch, wenn das große Screenshot-Geschicke losgeht, ich sag mal, damit geben sie dir halt Info, ne? Ich reg mich da mittlerweile gar nicht mehr drüber auf. Ich nehm das und weiß dann, mit welchem Trade-Calculator der arbeitet. Und also es ist schon spannend. Wirklich Deals, wo ich dann auch laut Calculator wirklich mit echt auch ganz guten Abstand verliere, die, mit denen ich mich echt gut gefühlt habe. Ne? Und das,
ja, ja.
Also
ja.
wirklich kein Ding. Und ja. Von daher.
Man muss da auf sich selber auch vertrauen.
Ja.
Das ist, glaube ich, der große Punkt.
Und ich glaube, man muss auch manchmal einfach Mut haben, was zu verkacken. Also das stelle ich im Moment immer wieder fest, so dass Leute dann wirklich, ja, ich sag mal, dann Deals nicht machen, weil ihnen dann dieser letzte Viertrunden-Pick fehlt im Trade-Calculator den ausgeglichenen Value zu haben. Und bei mir ist das dann auch so, du kannst, also ich bin echt verhandlungsbereit und ich bin auch echt, da habe auch kein Problem, 10 Angebote hin und her zu schicken, aber wenn jemand anfängt, mit mir so richtig dieses Klein-Klein zu machen, und dann das fünfte Mal noch Fünftrunden-Pick mit einbaut, dann fange ich irgendwann an und dann werde ich stur und dann lehne ich einfach alles ab, was dann noch drüber geht. Und dann kann es halt auch mal hässlich
werden. Ich sag's dir, das geht mir aber generell auf den Sack. Weil das ist wie im Gebrauchtwagenmarkt, Alter. Da musst du immer 500 Euro mehr verlangen, damit du den Kaufpreis ziehst. Und dass der andere noch was wegverhandelt hat. Also komm, was soll der Scheiß eigentlich? Das ist da Outcall hier an Sven. Kollege, wir haben heute einen Deal gemacht. Ich habe Jameson Williams abgegeben und zwar wirklich günstig. Also ich habe Jameson Williams abgegeben, weil ich nicht so überzeugt bin von ihm. Und ich habe ihm angeboten, also ich habe ihn gepickt an 1,08, weil ich da dran war und weil wirklich nur Scheiße an Bord war, aus meiner Sicht. Sky Moore, ich habe es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, ist ja an 1,07 weggegangen. Ich war richtig, richtig angepisst, vor allem halt auf mich selber, weil ich den nicht davor noch an 1,06 genommen habe. Dann wäre ich ja wenigstens noch happy, aber ist ja egal. 1,08 nehme ich Jameson Williams und verkaufe ihn an Sven und biete ihm an den 2,06 plus 23 Second. Und sag mir mal jemanden, der dir Jameson Williams für 2 Seconds verkauft. Und dann schickt er noch das Counter zurück, 23 Second plus 2,07. Und ich denke mir so, Alter, geh mir halt auf die Eier. Echt, geh mir auf die Eier. Das ist so Banane und es war mir echt, die Zeit war mir zu schade, um da noch rumzuweilen. Ich habe es einfach akzeptiert und habe noch gesagt, Alter, das ist echt wie, das ist ein Kuhhandel hier so, ey, was soll das? Das ist doch echt so unnötig, als würde ich dir jetzt einen Spieler da wegnehmen. Wir nehmen eh ganz andere Spieler wahrscheinlich, weißt du? Ich bin auch da in der zweiten Runde in der Range, ist doch scheißegal, wen du da nimmst. Dann mache ich doch einfach den fairen Deal und verärgere nicht noch den anderen. So, hey, komm, es ist ein fairer Deal und ich weiß nicht, da bin ich echt anders. Also
ich muss sagen, das habe ich gelernt und das hat mir auch irgendjemand, habe ich die Tage noch mitgesprochen, der das auch, also relativ ein Anfänger, der dann meinte, oh ja, ne, ich bin also bei sowas halt schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, dass derjenige halt mit mehreren verhandelt hat und dann nochmal ein Ding zurückgeschickt und dann kriegt der andere den Deal, obwohl du schon einen guten Deal in der Tasche hattest und vielleicht noch den sehr guten Deal machen wolltest.
Ja.
Und dann auf einmal kriegt der andere den Deal und du stehst da und machst dicke Backen, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Und irgendjemand sagt auch, ja, und dann habe ich zu lange gewartet und dann war der Deal weg, ne? Weil er sich noch 5-mal rückversichert hat bei allen möglichen. Und das ist manchmal, glaube ich, einfach, du musst auch gerade als Anfänger, natürlich, man versteht das, man ist unsicher und möchte sich bei manchen Sachen und bei größeren Deals oder sowas auch mal sicher gehen, aber manchmal musst du auch einfach mal die Entscheidung treffen, musst du sagen, okay, jetzt mache ich den Deal, weil ich den machen will und wenn ich ihn dann nachher mit 10% verloren habe, ja, meine Fresse, dann ist es halt so in dem Moment, aber dann hast du wenigstens den Deal gemacht und bereust nachher nicht den Deal, den du gemacht hast, ne?
Also, ich kann dir sagen, das ging mir erst letztens so mal. Das ist am Ende gut ausgegangen, aber trotzdem, das kann ich jetzt euch allen mal sagen, Swiss Guy, Kollege, schöne Grüße an der Stelle, wir haben um den 1,01 verhandelt, er hat den gehabt, ich wollte den, Breece Hall, wir haben jetzt schon mehrfach besprochen, dass wir hoch sind bei ihm, vielleicht sieht das Swiss Guy ja auch anders, weiß ich nicht, aber er hat mir angeboten, es ist eine 14er Liga, nee 16er Liga, sorry, also 1,01 Breece Hall, den 1,14 und 2,04 für Javonte Williams. Und im Prinzip war ich fein damit. Weil ich einfach sage, okay, ich finde Breece Hall und Javonte sind die für mich neck and neck. Also so super nah beisammen. Und ich kriege halt einen 1,14 und 2,04 on top. Und dann dachte ich mir, Mensch, wenn er den Deal schon macht, dann gibt er mir bestimmt auch noch Laviska Shenault. Also statt diesem 2,04. Ich wollte nur diesen 2,04 eigentlich wegtun in Visca. Und habe ihm das dann Und dann haben wir so geschrieben, ja, passt das. Und dann wollte er irgendwie auf 1,15 gehen und dann wäre er okay damit gewesen. Da habe ich mir, ja gut, okay, das stört mich auch nicht, aber ich will lieber Visca. Dann schicke ich ihm den zurück. Und dann hat er nicht akzeptiert. Und dann akzeptiert er nicht und auf einmal so, ah, ich will doch nicht mehr. Und ich dachte mir so, ich Arschloch, warum nehme ich den Deal nicht an und verhandle über Visca später? Jetzt scheitert es an Visca, diese ganze Ding. Ne? Mhm. Am Ende habe ich ihn jetzt halt hier für DJ Moore und noch irgendwas eingekauft, den 1-0-1. Damit war ich dann auch völlig fein, auch wenn das ein bisschen weirde Settings sind, wo Running Backs echt ein bisschen undervalued sind, wegen wenig Spots zum Starten. Aber trotzdem, ich war okay, ich war fein damit. Aber das war ein perfektes Beispiel dafür, für mich nicht das letzte Ding rauspressen, sondern wenn so ein Deal kommt, drück einfach auf Accept und halt die Schnauze.
Ja, also gerade, also man muss immer sehen, steht das in der Relation? Also es gibt manchmal Deals,
genau,
wo du wirklich denkst, so, boah, nee, den mache ich nicht. Wenn ich den nicht noch mindestens den Second da rein oder raus bekomme, dann mache ich das auf keinen Fall. Da, so, und dann diese Deals nicht, ne? Aber wir reden jetzt wirklich davon, diesen extra 5-Runden-Picks, extra 4-Runden-Pick und so.
Genau.
Diese kleinen, diese Bananen-Dinger.
Den Spieler, den ich ganz gern mag, so den will ich noch dabei haben.
Genau. Und
auch hier noch ein Albert O. dazu. Ja, scheißegal, Alter. Scheiß auf Albert O.
Ja, genau. Und das ist, also da, das ist echt immer ein schmaler Grat. Da habe ich auch schon manchmal bereut, echt dann nicht einfach den Deal zu nehmen.
Ja. Und das tut dann richtig weh.
Ja.
Das tut echt weh. Und dann gräbst du dahin und dann musst du wochenlang, willst du jetzt nicht doch noch verkaufen und so, ohne zu needy zu wirken, weil dann merkt irgendwann der andere ja, fuck, Alter, der ist ja viel mehr bereit zu zahlen. Und dann hat er dich halt an den Eiern.
Ja, wenn du dreimal wegen einem Spieler anfragst, dann hat der andere auf jeden Fall die Leverage, ne?
Ja, eben. Das ist so. Das
dann
ist so.
Hat er dich halt echt im Griff.
Ja, genau. Gut, so, das dazu. Wir haben noch einen letzten Move drin, den habe ich eigentlich eher aus Prozesssicht mit reingenommen. Da war ich nämlich selbst Initiator. Ich hatte in der angesprochenen Liga, da ich eben Jameson an 1,08 gedraftet, dann auch noch 1,10, also wirklich noch ein Elite, nee, 1,11, noch ein Elite-Spot aus meiner Sicht und dann den 2,03. Und dann habe ich zwei Deals eingefädelt. Zuerst bin ich von 1,11 zurück auf 2,02 und habe dafür den 3,03 einkassiert, also ein Early Third. Es sind alles Picks in diesem 22er Draft. Und dann habe ich einen zweiten Deal gemacht, nachdem an 1,11 Christian Watson ging. Da bin ich von 2,03, also mein ursprünglicher Second Round Pick, wieder hoch an 1,12 und habe dafür einen 3,11 bezahlt. Das heißt, sag ich mal so, aus 1,11, 2,03 und 3,11 habe ich 1,12, 2,02 und 3,03 gemacht. Und das mit zwei Deals innerhalb von 20 Minuten und da war ich ganz happy damit.
Ja, da kann man mal wieder sehen, so kleine Deals, ne? Da kann man dann auch ein bisschen Boden gut machen.
Ja, und vor allem, weil mich hat es nicht gejuckt. Ich wollte halt, mir war von Anfang an klar, ich will an dem Spot eigentlich, ich will halt einen Running Back und David Bell. Und ich wusste aber, wenn ich hier an ich wollte halt, ich, mir war klar, an 1,11, wenn einer hochgeht, geht der entweder für einen Running Back hoch oder für Christian Watson. Und deswegen dachte ich mir, ja gut, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Im schlechtesten Fall, wenn das nicht gegangen wäre, wäre ich wieder mit Bell und Wandale da rausgegangen wahrscheinlich oder kein Quarterback. Aber dann halt wieder hochzugehen, um den Running Back noch mitzunehmen und David Bell an 2,02, das hat, darum ging es mir mehr als um diesen Drittrunden-Pick-Move da. Der ist jetzt nicht so entscheidend. Aber halt, weil so, ich finde es halt immer wichtig, mit den Tiers so ein bisschen zu arbeiten, die du hast, wo du merkst, an der Stelle mal zwei Spots runterzugehen, es tut mir halt gar nicht weh. Mhm. Der andere, ich verstehe es aber auch komplett, also aus, hier war ja Nisco, der erste Trade-Partner für mich, der geht von 2,02 auf 1,11 hoch. Er ist halt sehr hoch bei Christian Watson im Vergleich zum Rest, der für 2,02 noch da gewesen wäre. Da finde ich es auch völlig in Ordnung, so den 3,03 dafür zu zahlen.
Klar, ja, natürlich.
Wenn der Spieler hittet, also dann juckt das doch niemanden mehr, dieser Drittrunden-Pick.
Nö, wenn du dann einen Guy hast, für den du hochgehst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann immer, wie gesagt, was sind deine Spieler natürlich, immer die Sache. Und so kann das dann halt klappen, wenn du unterschiedliche Tiers hast, unterschiedliche Spieler hoch hast.
Genau.
Ja, ich sag's ganz ehrlich, in dieser Klasse, ab 1,07 gehe ich halt für niemanden außer Kenny Pickett hoch, wenn der noch auf dem Board ist, irgendwie fällt. Aber sonst gehe ich halt, ist es mir völlig egal. Ich warte, ich sitze da und warte einfach ab, wer mir in den Schoß fällt. Und ich muss sagen, damit bin ich auch echt gut gefahren, weil das echt nicht unbedingt voraussehbar ist, wer da so hinfällt immer. Ja, Pickens fällt mir nicht weit genug, leider. Ja, Sky Moore auch nicht. Aber der Rest, also ich nehme auch einen James Cook noch ein paar Mal mit oder einen Rashad White noch ein paar Mal mit. Also da bin ich echt entspannt dieses Jahr.
Ja, du hast die gar nicht. Du bist offensichtlich nicht weit genug vom Konsensus einfach weg. Da kannst du dich dann ein bisschen zurücklehnen. Das ist natürlich auch völlig zu Recht.
Ja.
Eben außer bei Kenny Pickett offensichtlich. Also das ist so der Spieler, bei dem du offensichtlich am weitesten weg bist vom Rest.
Ja, das ist ja schon im Prinzip einigermaßen lange so, ne? Und der NFL-Draft.
Ja.
Der NFL-Draft, also ich habe ihn witzigerweise ja pre-Draft in einem Startup an 6-12 gepickt. Und irgendjemand hat dann auch Willis irgendwie in der gleichen Range gepickt. Und ich dachte mir so, dann so 3 Wochen vorm Draft dachte ich so, oh, ne, scheiße, das kann nachher richtig übel aussehen, wenn Willis dann so früh gegangen wäre und Pickett nicht. Und mittlerweile bin ich halt mega, mega happy damit. Ich hätte Pickett als immerhin als QB3 und also ich mochte ihn schon. Und wie gesagt, für mich wird er halt ein guter Starting Quarterback sein in den Umständen.
Ja. Irgendjemand hatte auch Sam Howell an 6-5 gepickt, aber da sprechen wir jetzt nicht drüber, wer das genau war. Die Wunden reißen wir nicht wieder auf.
Du, ich will, mich da
Pre-Draft Quarterbacks, das ist einfach, ich gebe es jetzt einfach auf. Ich lasse es einfach komplett.
Aber vielleicht können wir noch mal kurz über Kenny Pickett reden. Was ich nicht verstehe, vielleicht kannst du mir da helfen, also diese Evaluation, alles gut und schön, dass er vielleicht, ne, also dass man Fragezeichen bei ihm haben kann, sehe ich ja auch so. Also ne, ich bin jetzt nicht so verblendet, dass ich sage, der ist jetzt ein Elite Quarterback Prospect oder sowas, mit Sicherheit nicht. Aber haben wir das nicht über gewisse andere Spiele auch gesagt? Jetzt, ich sag mal, natürlich die Beispiele Josh Allen und Herbert sind zumindest körperlich natürlich immer ein bisschen, da kann man natürlich den Case machen, klar, aber die wurden auch spät gedraftet in Superflex Startups, Superflex Rookie Drafts. Und alle haben sie verteufelt, niemand wollte sie haben. Und ich sag mal, guck uns jetzt an. Ich glaube nicht, dass das Pickett ein Top 5 Dynasty Quarterback Upside hat. Das glaube ich nicht. Aber warum nicht Top 12?
Mein Gott, ich sag's mal ganz ehrlich: Bei Quarterbacks, jetzt schau dir mal die jetzige Top 5 an. Also, was sind das für Leute? Das heißt, Josh Allen, Justin Herbert, Patrick Mahomes, Lamar Jackson und vielleicht noch Kyler Murray. Irgendwie, keine Ahnung. Wenn das jetzt die aktuelle Top 5 ist, Kyler Murray hätten Pre-Draft wahrscheinlich die meisten noch gesagt, ja, das wird einer. Beim ganzen Rest völlig underdrafted gewesen.
Ja, eben.
Das ist, ich glaube, wir sollten es einfach lassen, mit dieser Evaluation Quarterbacks da irgendwie in der, um diese Zeit. Wir wissen es einfach nicht. Der Punkt, warum Kenny Pickett fällt, das ist genau der andere Case. Irgendwie, wir waren hoch bei Sam Darnold, wir waren hoch bei Baker Mayfield, wir waren hoch bei, Mitchell Trubisky dann als Rookies sozusagen. Wir wissen es einfach nicht. Das kann in beide Richtungen gehen. Ich werde jetzt nicht ausschließen, dass Kenny Pickett mal der Dynasty Quarterback 1 ist. Ich tue es einfach nicht.
Ja,
es ist einfach egal. Es ist einfach, das hätte doch jeder, man hätte dich doch ausgelacht, wenn du da, also sogar als wir Josh Allen in der NFL gesehen haben, hätte dich doch jeder ausgelacht, dass der mal Dynasty Quarterback 1 wird.
Klar. Ja,
also, das ist einfach, klar, ich verstehe schon, natürlich, wenn wir die jetzt alle anschauen da vorne, die haben athletisch eine andere Voraussetzung als Kenny Pickett.
Ja.
Ist mir völlig klar. Aber Joe Burrow ist auch kein Superathlet.
Nee. Also ich sehe da auch, wie gesagt, einige, wo ich jetzt, also Pickett ist, glaube ich, auch ein bisschen underrated, was seine Mobilität angeht. Also es ist kein Mac Jones. Er ist kein Mac Jones. Genau. Das muss man halt immer sagen, denke ich. Und das ist halt ein Punkt. Natürlich ist er kein Josh Allen, kein Lamar Jackson, sowas in der Richtung. Aber ich sehe schon, dass er seine Rushing Yard sammelt und
Er ist physisch nicht schlechter als Joe Burrow. Ich glaube, da können wir schon, da können wir schon uns einigen. Und dann muss man sagen, natürlich hat Joe Burrow viel, viel besser am College gespielt dann in seinem letzten Jahr, auch in seinem vorletzten Jahr, verglichen mit Kenny Picketts vorletztem Jahr. Aber jetzt schauen wir uns auch mal an, mit was für Spielern hat Joe Burrow gespielt.
Eben.
Also, ich meine, dann hattest du, wenn du halt am College, also ich weiß jetzt nicht, wie ich ausgesehen hätte, aber wenn ich den Ball nur zu Jamar Chase, Justin Jefferson werfen muss, dann ist das auch nicht so verkehrt.
Und wir haben ja häufiger schon mal drüber gesprochen. Ich glaube auch einfach für einen Quarterback, also natürlich, wenn er sehr talentiert ist, ist es vielleicht auch mal egal, aber die Umstände sind extremst wichtig. Und ich glaube einfach, es gibt also wenig bessere Landing-Spots als Pittsburgh. Du hast einen stabilen Coaching-Staff, besonders den Head-Coach. Du hast drei mutmaßlich gute Receiver plus ein Pass-Catching-Running-Back. Die O-Line, die Tackle sind scheiße, aber die Interior-O-Line ist mittlerweile, glaube ich, auch recht solide. Und also, ich glaube einfach, also die Umstände sind für ihn da, um gut auszusehen. Wenn er in den Umständen scheiße aussieht, im Umkehrschluss, dann kann man wahrscheinlich auch einen Haken dran machen, aber es ist jetzt nicht so wie bei Fields, wo du wahrscheinlich nach dem nächsten Jahr immer noch sagst, naja, er ist eigentlich talentiert, aber die Umstände.
Ja, das gebe ich dir komplett recht. Es läuft am Ende darauf raus, dass Kenny Pickett in alle Richtungen gehen kann und das ist, glaube ich, das, was mich halt auch davon abhält, ihn zu picken an dem Spot, wo er geht, weil ich ja dann immer noch sage, ich habe den viel, viel höheren Floor bei Garrett Wilson, Sky Moore.
Aber glaubst du das?
An 1.08 würde ich, ja,
also glaube ich schon. Glaubst du, dass Sky Moore, wenn der eine schlechte Saison spielt, dann ist der nichts mehr wert? Und bei Pickett werden sicher, alle sagen, er ist ein Quarterback. Wenn ein 1.7, würde ich immer Pickett nehmen, weil ich weiß, der behält, für den kriege ich wahrscheinlich noch, gut, 23er Klasse immer so eine Frage, aber kriege ich wahrscheinlich noch einen Late First, wenn er scheiße spielt? Er ist immerhin der Starting Quarterback in Pittsburgh.
Ja, schauen wir mal, wie schlecht das dann immer ist. Also, ja.
Du kriegst für jeden Starting Quarterback aus der letzten Draftklasse, der ein First Round Pick war, mindestens auch ein First Round Pick. Gut, jetzt kann man natürlich argumentieren, was wäre, wenn Mac Jones scheiße gespielt hätte? Hättest du für
was hast du für Josh Rosen nach seinem Rookie-Jahr bekommen?
Ja, gut, das war natürlich auch außergewöhnlich schlecht. Also, da muss man auch mal sagen, das ist wirklich nun auch, also, natürlich gibt's, das ist, das wäre,
wenn jetzt, ersetzt, so, das ist halt, wir wissen nicht, was Kenny Pickett macht, ne? Also, wirklich, es ist halt, das darf man auch nicht ganz vergessen, die Steelers sind nicht hochgegangen für ihn, die haben nicht viel, die haben nur einen First-Round-Pick investiert in ihn.
Ja.
Das war's.
Ja, gut, aber immerhin.
Ja, immerhin, also, gar keine Frage. Aber ich sag mal, also ja, ich gebe dir ja recht an sich, aber ich habe den Eindruck, generell ist der Preis für Quarterbacks in Superflex-Ligen, zumindest in denen, die ich spiele, ziemlich gesunken. Und zwar besonders von denen, wo man nicht weiß, was sie eigentlich können. Oder wo man weiß, dass sie schlecht sind.
Ja, aber
und ich finde es unfassbar schwer, diese Borderline-Starter, diese Bridge-Quarterbacks loszuwerden. Und was dann Kenny Pickett nächstes Jahr, als was der gesehen wird nach seinem Rookie-Jahr, das kann ich dir ja heute nicht sagen.
Nee, aber genau, ich glaube einfach, der Unterschied ist da ganz klar, also ich gebe dir recht, der Wert für Quarterbacks ist gesunken, aber für die außerhalb der Top 20 so gefühlt. So, das ist so, für die ist der Wert, also früher hast du ja noch für jede Gurke, die nun mal gestartet ist, noch irgendwie einen guten Pick bekommen.
Ja, das
so, ist Wahnsinn gewesen. Die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei, dass du für irgendwie einen Jared Goff kriegst du halt niemals mehr einen First-Round-Pick. Das wird nicht passieren. Aber so, ich sag mal, so Spieler eben auch gerade First-Round-Rookies, ich glaube, die halten schon ihren Value.
Ja, also fairer Punkt. Schauen wir uns das einfach mal an, wie es weitergeht. Ich verstehe, wo du herkommst, process-wise. Aber man muss natürlich auch sagen, Kenny Pickett geht halt in der Realität meistens an 1.05.
Ja, ich habe das echt schon, also all over the place gesehen. Ich bin da wirklich, also ich habe ihn nicht selten auch an Garrett Wilson vorbeifallen sehen. Ich habe ihn nicht selten auch an Chris Olave vorbeifallen sehen.
Ich weiß, du hast ja dann mit mir getradet.
Ja, aber nicht nur in dem Draft. Also,
ja, gut, aber jetzt nehmen wir das gute Beispiel. ich habe den Floor von Elijah Moore halt viel, viel höher gesehen als den von Kenny Pickett. Und den Value, ja, so von den Outcomes her, die da kommen. Oder was heißt viel höher, das stimmt gar nicht. Aber es ist ein fairer Deal für mich. Da sage ich, auf der einen Seite gebe ich das Upside ab, dass das ein 23, wirklich ein signifikanter 23 First werden kann. Und auf der anderen Seite gebe ich aber auch den Floor ab, dass es halt ein 23 Third werden kann, den ich für den Spieler bekomme.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass also bei gleichem Saisonverlauf, ob schlecht, mittel oder gut, wird Pickett jeweils. Ja gut, bei einer schlechten Saison wird vielleicht Elijah Moore ein bisschen mehr wert sein, weil er schon mal gezeigt hat, dass er gut war. Aber ansonsten wird bei gleichem Saisonverlauf Pickett mehr wert sein.
Ja, aber ich denke ja nicht nur so, sondern ich sage ja auch, die Wahrscheinlichkeit für einen schlechten Saisonverlauf ist bei Kenny Pickett halt viel höher als bei Elijah Moore.
Ja, und das
aus meiner Sicht.
Ja, genau, aus deiner Sicht.
Ja, ja. Aber ich meine, dass Elijah Moore ein guter Receiver ist, das haben wir doch jetzt gesehen. Dass Kenny Pickett ein guter Quarterback ist, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Und das Prospect-Profile sieht halt nicht gut aus. Das kommt auch noch dazu.
Ja, wie gesagt, für mich einfach, die Umstände sind für mich einfach da.
Ja,
besser.
Ich gebe dir ja auch an und für sich recht, dass er unterbewertet ist, aber ich fand es ja auch mal, ist ja auch ein guter, ein fairer Deal gewesen. Du hast mir einen Spieler verkauft, den du nicht so hoch hattest wie ich. Und ich habe aber trotzdem auch nicht gesagt, ja, jetzt hier, ich will, ja, für Elijah Moore, ich bezahle aber nur das, wie du ihn siehst, so ungefähr. Nein, ist ja auch okay. Du kriegst von mir Kenny Pickett, ich krieg von dir Elijah Moore und damit sind wir dann beide auch einfach mal happy und okay und haben nicht beide noch den letzten Rest an Value rausgepresst, der beim anderen vielleicht noch drin gewesen wäre.
Ja, du hast ja noch einen 301 bekommen, ne? Und noch von Prescott zu Watson
upgraded. Den 301, das ist ein 23 Second geworden. Das wusstest du natürlich zu dem Punkt auch nicht, gell?
Ist doch fair.
Das ist gut gelaufen für mich, muss ich sagen.
Nein. Ist doch auch völlig fair. Also ich bin damit ja auch fein. Du, was du danach machst für mich, ich habe den 301 abgegeben, da bin ich ja auch
fein mit. Ja. Nee, genau. Also völlig fein und ja, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, wie wir über Kenny Pickett nächstes Jahr reden.
Ich auch.
Also oder einfach nur in 6 Monaten, Alter. Da bin ich, das ist... Ja, wird echt interessant.
Wenn wir Najee und Kenny Pickett beim Super Bowl zugejubelt haben.
Generell, glaube, ein Tipp an euch alle, wenn Phil auf einen Pittsburgh-Rookie vertraut, glaubt ihm halt einfach.
Dieses Jahr Pickens und Pickett, ne?
Ja, richtig. Die Steelers, das ist eigentlich deine Franchise.
Also, ich sag's eigentlich ganz ehrlich, ne, ich habe das schon echt öfter gedacht. Das ist so, also irgendwie, die Steelers so langsam, die sind wirklich meine zweitliebste Franchise. Ich mag den Head Coach, ich mag Najee natürlich. Gut, Deontay Johnson mag ich nicht so gerne, aber der Rest ist schon echt. Ja, Ben ist glücklicherweise weg, den konntest du dir ja nie angucken. Aber da bin ich echt nächstes Jahr echt gespannt. Da werde ich mir einige Spiele angucken in den Timeslots, wo ich die Seahawks nicht gucken muss.
Ja gut, die spielen meistens late, oder? Also von dem her, Pittsburgh ist da eher im frühen Slot dabei. Das sollte doch passen.
Ja, eigentlich schon. Das sollte genau.
Du verpasst ja eher die Niners, wenn deine Seahawks spielen.
Ja, bin ich mal gespannt.
Tragisch.
Ob wir uns noch eine weitere Saison Jimmy Highlights ansehen dürfen.
Gucci Garoppolo ist wieder da. Er ist immer noch da.
Ja, den kriegt man wirklich nicht weg. Der ist
Nee. Der bleibt der Mann, der, ja, also wie soll man sagen, führt uns einfach ein weiteres Mal tief in die Playoffs. Dafür bin ich nicht bereit. Also ich weigere mich auch komplett, das anzuerkennen, dass da irgendeine Chance besteht, dass er über Trey Lance startet.
Ja, underwhelming soll Trey Lance ja im Training sein.
Ja, ja, also auch, da gibt es auch so geile Memes jetzt, dass es so, zuerst waren die Reports, die Niners traden hoch für Mac Jones und dann die Niners, Trey Lance ist underwhelming. Und dann drunter The Source und dann siehst du nur ein Bild von Rick Scangarello und den haben sie ja letztes Jahr entlassen. Dann irgendwie. Also das scheint wohl die Source für sämtliche Quarterback-Gerüchte zu sein. Der war ja Quarterback-Coach eben in San Francisco.
Ach so, okay.
Vorher jetzt ist er Offensive Coordinator der Kentucky Whatever. Alter. Ja. Wer war eigentlich in Kentucky? Da gibt es auch irgendeinen.
Wandale Robinson.
Ah ja, er war in Kentucky. Ja, und, wunderbar. Genau, daher kenne ich das College.
Und Will Levis ist der Quarterback, glaube ich.
Alter, Kentucky hat immer eine SEC-Truppe. Warum ist da Rich Scangarello Offensive Coordinator?
Naja, gut. Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen. 2 Stunden 23 sehe ich hier auf der Uhr. Bei euch wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil wir ein bisschen Stille rauskürzen. Ich glaube, damit können wir die Schotten jetzt auch dicht machen.
Jawohl.
Es ist dunkel in unseren Zimmern. Phil, danke für deine Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Jawohl.
Wir sehen uns vielleicht sogar diese Woche. Das ist auch noch, deswegen nehmen wir schon montags auf. Mal sehen, ob wir da Gutes berichten können nächste Woche. Ob das geklappt hat. Und ja, ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch. Und nächste Woche machen wir wahrscheinlich ein Mailbag, ne?
Yes, genau.
Ja, also
schickt uns Fragen zu.
Genau, schickt uns, wenn ihr es bis ans Ende hier geschafft habt, schickt uns auf jeden Fall Fragen. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche.
So ist das.
Und einen fröhlichen Aufstieg von Werder.
Ja, genau, unbedingt. Fingers crossed. Also Phil, bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao, ciao.